Easy Drop.
So sieht's aus. Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zur 6. Episode, 7. Episode des Fernschuss-Podcasts. Auch heute haben wir die dritte Analyse der Teams vorbereitet. Das bedeutet, die restlichen 6 Mannschaften, wir werden natürlich erstmal nicht verraten, welche das sind. Wenn ihr die anderen noch hören wollt, dann checkt die Episoden von letzter Woche und von der vorletzten Woche ab. Und dann habt ihr nochmal alle Mannschaften mit drin. Wir starten direkt rein und legen los. Let's go! Das ist der Fernschuss-Podcast.
Jetzt Daniel Mahlen. Mahlen, den setzt er rein. 1-0.
Jeden Mittwoch um 18 Uhr.
Musiala, gerade eingewechselt. Musiala!
Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi. So, und dann sind wir auch schon drin in Episode Nummer 6. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Paul, Jakob, was geht ab?
Was geht?
Oh, das war schön so. Synchron bei mir. So, meine lieben Freunde. Ja, heute letzte Episode Mannschaftsanalysen. Let's go. Dann haben wir das auch abgehakt. Und ab dann gibt es nur noch schmackigen Preview-Content. Und in ja, knappen 3 Episoden sind wir dann schon im ersten Rückblick-Preview-Teil mit drin. Oder quasi schon übernächste Woche gibt es den ersten Preview-Teil. Ey, es ist Wahnsinn, wie schnell die Saison jetzt kommt. Das ist echt irre.
Ja, verrückt. Ab nächster Woche wird dann wieder schön predicted, wieder ein bisschen in die Glaskugel geschaut.
So sieht's aus. Habe ich auch Bock
drauf. Alles falsch machen.
Boah, Bundesliga-Prediction. Also da könnt ihr auch gerne meinen YouTube-Kanal abchecken. Das wird es nächste oder übernächste Woche geben. Selbst wenn ihr jetzt nicht so Kickbase-affin seid. Reine Bundesliga-Prognose macht immer Spaß anzuhören. Von daher könnt ihr das gerne abchecken. Ich habe natürlich eine Einstiegsfrage an euch. Kennt ihr Tribute von Panem, Hunger Games?
Yes.
Ja.
Okay, wir machen eine Teamversion daraus und ihr müsst euch 2 Bundesligaspieler aussuchen, die im Team zusammen eurer Meinung nach die Hunger Games gewinnen würden. Welche 2 würdet ihr picken?
Boah, eieiei.
Ich habe extra nicht einen Spieler genommen, weil ich so Angst hatte, dass wieder Kimmich kommt, deswegen mache ich extra Team.
Ich hatte wieder Angst, dass Kimmich kommt.
Oh Gott.
Also, ich habe einen, aber den hebe ich mir noch auf, weil ich erstmal Paul nachdenken lassen will oder er soll mal sein Team sagen. Aber mir fehlt noch ein zweiter. Aber einen habe ich schon mal safe.
Jakob sieht schon Thomas Müller mit den Pferden da durch die Prärie reiten. Ja.
Also bei mir ist schon ein bisschen länger her, dass ich Tribute von Panem gesehen habe. Ich habe das auch nur einmal irgendwie alleine so just for fun geschaut. Aber ich kann mich erinnern, dass auch einigermaßen wichtig war, durchzuhalten, so gefühlt so Seven vs. Wild mäßig. Und ich glaube, du brauchst eher Leute, die von der Mentalität am Start sind. Habe ich direkt an den Emre Can zum Beispiel gedacht.
Oh ja.
Und keine Ahnung, bevor ich jetzt so ewig lang drüber nachdenke, ich nehme noch einen Granit Xhaka mit. Weil, keine Ahnung, so 2 Leader-Typen, ich glaube, dass funktioniert einfach geil.
Da riecht die 2 Alpha-Mails da im Dschungel oder wo auch immer es stattfindet.
Dann.
Geil.
Also man muss ja auch Nahrung besorgen, wenn es schlecht läuft und man muss sich ja gegeneinander ausschalten. Also ist ein bisschen jetzt ist komisch, wenn man das mit Fußballprofis macht, aber die mussten sich ja theoretisch töten und auch gegeneinander kämpfen. Deswegen würde ich auf jeden Fall Kim nehmen, weil der Militärerfahrung hat.
Das ist deep, Alter.
Digga!
Ja, da waren voll
ich mach Xhaka raus, ich nehme Marcel.
Ja. Ich würde Marcel plattwalzen.
Ey,
deswegen würde ich Safe Kim nehmen.
Mhm.
Aber da waren doch voll oft so Kampfszenen und so.
Ja, da geht es ja darum. Du musst andere Tributen töten, bis du nur die letzten 2
oder
bist,
halt
sozusagen.
Oder überleben. Und die haben da bestimmt auch Überlebenstraining im Militär, deswegen.
Ja.
Ihn und dann, ich weiß, ich will jetzt nicht Kimmich nehmen, weil das irgendwie so, ich nehme einfach seinen Partner, der Licht. Das sind 2 Felsen in der Brandung. Die gewinnen alles.
Ich sehe die Licht mit so, weißt du, kennt ihr Expendables, den Film? Dieser komplett übertriebene, wo alle alten Schauspieler dabei sind, so Sylvester Stallone und so weiter. Oh, kennt ihr den?
Ja.
Da sehe ich so die Licht auf dem Cover mit so 3 Westen, 2 MGs auf dem Rücken. Ja, passt. Die zwei Brecher. Ja, okay, haben wir ein doppeltes Brecherpaar. Okay, finde ich interessant. Ja,
welche wären denn deine beiden?
Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, legit.
Sehr gut, weiter.
Ich dachte so, Ich dachte, jemand, der sau viel rumchillt, sich gut davor drücken kann, irgendwas zu machen, am Ende aber mega smart ist, so Max Kruse, der bräuchte halt eine Shisha als Gegenstand da drinne, aber der wird sich da gut durchsmarten. Ja. Und
Max Kruse.
Vielleicht random.
Und ich würde noch Elias Giri nehmen. Der wird einfach im Kreis laufen, da kriegt den keiner. Okay.
Also wir müssen einen Bundesligaspieler nehmen.
Oh mein Gott, dann halt ist ja zweite Bundesliga, ist auch der Name Bundesliga okay. Drin. Kannst dich ja,
dann halt doch Marcel.
Okay, ja gut, das war die Beginnerfrage, Jakob. Jetzt haben wir natürlich wie immer, wir wollen es nämlich konstant durchziehen, die Insta-Fragen zum Beginn.
Yes, sir. Ich habe wieder drei rausgesucht. Die erste Frage kommt von Jeremy Pingpong 30. Guter Name.
Digga.
Sick name,
welcher bro. Spieler, der gerade gehypt wird, wird in dieser Saison enttäuschen und somit dem Hype überhaupt nicht gerecht? Paul.
Oh. Wer richtig gehypt wird und richtig enttäuschen wird.
Ja.
Boah, ich will eigentlich nicht unser Video von gestern spoilern. Was wir gestern aufgenommen haben.
Ich glaube, wir denken an denselben.
Aber ich teaser mal ein bisschen und sage, dass Davis für seinen Marktwert hart overhyped wird, dass ihn sich ganz, ganz viele ins Team wünschen und der sehr oft overpaid wird mit 40, 45 Millionen und so. Und ich den bei so einem starken Ersatz und ja, dem auch, weiß ich nicht, ich finde den Bayern-Kader auch noch, irgendwie ist das noch ein bisschen durcheinander, weil auch noch der Stürmer fehlt. Aber ich sehe Davis auf keinen Fall stärker als letzte Saison.
Okay, wild. Ich habe an Conny Leimer gedacht, vom selben Verein. Ist ja aktuell, wird ja gesagt, ja, ist vor Goretzka, bla bla, Bayern verpflichtet keinen Sechser. Selbst wenn Bayern genau so in die Saison reingeht und die keinen Sechser mehr verpflichten, bin ich mir zu 100% sicher, dass Conny Leimer auf gar keinen Fall diese 20 Millionen wert ist. Ich glaube, man verbaut sich da am Anfang sehr viel, man ja, nimmt sich quasi einen Slot weg, wo man sich vielleicht einen anderen guten 20-Millionen-Spieler hätte holen können. Und am Ende wird man nur wahnsinnig enttäuscht sein, weil er ständig verletzt sein wird, keine guten Punkte generell machen wird und dann regelmäßig ausgewechselt wird oder gar nicht startet. Deswegen Conny Leimer für mich gerade sehr overhyped.
Richtiger Bayern-Hass hier, sehr gut. dann die nächste Frage von Vergui. Oder ja, vielleicht weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird. Wie ist eure Meinung zu Spielern, die beim Afrika-Cup sein werden? Sollte man darauf schon explizit achten oder ist das erstmal nicht so wichtig? Diesmal darf Tobi anfangen.
Boah, ich finde die Frage übel schwer, weil ich da selber noch, also jetzt so langsam kam das ja wie so eine kleine Flut in meinem Kommentarbereich, dass die Leute geschrieben haben, yo, Afrika-Cup, also Leute wie Alia zum Beispiel, nicht so mega relevant. Natürlich ist das scheiße und wenn die da echt 4 Spieltage ausfallen, dann muss man das schon mit einberechnen, das ist eine Menge und noch dazu dann
6, einfach. Oder? 6 wenn die ins Finale sogar. Kommen, ich dachte, dass Jani im Podcast 6, ich bin mir jetzt nicht ganz
sicher. Nein, ich hatte letztens 4 gelesen, aber
wenn die ins Finale kommen, dass die dann 6.
Okay, ja, ich hatte auch 6 gehört.
Vielleicht ist 4 das Minimum wegen der Gruppenphase, dass man 4 auf jeden Fall verpasst.
Ja. Also 6 wäre richtig krass. Ja, muss man ganz einfach mit einberechnen. Ist dann muss man dann. Also da wäre nicht smart, wenn man sagt, ja, nee, ignoriere ich, wie ich jetzt eben. Ich glaube, das macht dann eher weniger Sinn. Sondern ja, muss man einfach mit einberechnen im Sinne von, man schaut an, welche Spieler das sind. Beispielsweise wahrscheinlich, jetzt fällt mir spontan Benze Baini Alea ein von Dortmund direkt. Sadio Mané ja nicht mehr. Aber ja, grundsätzlich würde ich dann einfach gucken, dass ich die Spieler nicht so viel overpaye, wie ich sie vielleicht für 34 Spieltage overpaid hätte. Aber ich denke, dass, also viel mehr würde ich jetzt auch nicht drauf geben, weil ja, man weiß ja auch nicht, wie lange bleiben die drin und ja.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich meine, man geht ja am Anfang, man hat ja am Anfang trotzdem mindestens 17 Spieltage. Ich weiß nicht, wann der Afrika-Cup jetzt genau ist. Und da sollte sich das Beat-Verhalten eigentlich nicht so verändern. Man kann dann Richtung Winterpause halt schauen, dass man damit rechnet, dass es dazu kommen wird, dass man einen Spieler ersetzen muss. Und dann hat man die ganze Winterpause Zeit, sich darum zu kümmern.
Ja.
Deswegen sehe ich da nicht so das ganz große Problem. Keine Ahnung, ein Spieler, der mir jetzt noch spontan einfällt, wäre von Leverkusen noch Tabsoba. Ich glaube, der
stimmt
wahrscheinlich der auch dabei, Afrika
Cup. Boniface auch.
Ja.
Heißt der Boniface?
Ich weiß es nicht. Also ich finde, das passt nicht zu seinem
Herkunftsland,
aber bei den Highlight-Videos, als ich das Reel erstellt habe, haben die Kommentatoren immer Boniface gesagt.
Das klingt ja, ich so auch kein Französisch meistens.
Ich hätte Boniface gesagt.
Ja, oder Boniface wahrscheinlich dann eher, oder? Boniface klingt auch.
Ja, bestimmt Boniface wäre ich deutsch. Deutsch eingefranzösischst.
Ich hätte Boniface
gesagt. Aber kommst du doch fast aus Frankreich.
Ich die Nase bin bei da.
Also, Vielleicht nochmal, um die Frage aufzugreifen. Bei Liga Insider gibt es schon eine Übersicht. Die kann man sich wirklich anschauen. Da sieht man alles. Und das betrifft Spieltag 17 bis 21, also tatsächlich 6 Spieltage, vom 12.01. bis 11.02. Ich glaube, es auch, wenn man eine volle Saison spielt, ohne zurücksetzen, dann hat man ja die ganze Hinrunde Zeit, um sich ein Team aufzubauen. Dann kann man die auch ersetzen, oder auf die Bank setzen. Bei einer Rückrundenliga wird es natürlich dann kritisch, aber dann hat man es, glaube ich, auch mehr auf dem Zettel, wenn das dann, die sind ja dann seit Spieltag 17 direkt weg und dann weiß man ja auch, dass zu Start bei der Rückrunde die Spieler fehlen, dann ist das ein bisschen präsenter.
Es ist auch geil, ich sehe gerade noch, es gibt ja auch noch neben dem Afrika-Cup den Asien-Cup, auch von Spieltag 17 bis 21.
Ah, der ist auch in derselben Zeit, oder wie?
Der ist auch im selben Zeitraum, das betrifft dann, keine Ahnung, dann Kim, Doan, Endo und so.
Es gibt auch wieder eine Liste. Lee, Jeong, ja, Doan, Itakura auch, Ito, Haraguchi, Asano. Ja, wird wild.
Wild.
Das hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm.
Ja, ich auch nicht. Aber Kim ist da auch dabei. Das ist natürlich, boah, das haben, glaube ich, echt nicht viele auf dem Schirm gehabt.
Aber ich glaube, man kann das einfach, also ganz ehrlich, das ist dann sowieso erst nach der Hinrunde. Also wir sprechen jetzt nur für die Ligen, die nicht zurücksetzen. Ganz wichtig, wenn ihr zurücksetzt, dann ist es auch irrelevant, weil dann wird ja eh zurückgesetzt. Also eigentlich können wir für alle Leute sprechen, die gerade zuhören. Egal welcher Modus, egal mit zurücksetzen, ohne zurücksetzen. Ab diesem Zeitpunkt, also im Winter würde ich dann logischerweise nicht mehr drauf gehen, weil ihr euch dann einen großen Baustein eurer Rückrunde wegholt. Aber im Normalfall, selbst wenn du, wir übertreiben jetzt komplett, du hast Sebastian Allaire, und du ersetzt ihn dann in diesen 6 Spielen mit einem Philipp Hofmann von Bochum, der safe auf den Markt kommen wird, dann büßt du am Ende vielleicht, lass es von mir aus, selbst wenn das, 500 ist total übertrieben in 6 Spielen, 200, 300 Punkte sein, die du einbüßt. Dafür kriegst du aber trotzdem Allaire für die komplette restliche Saison. Also ich würde da jetzt nicht so viel drauf geben. Man muss halt schauen, dass man das frühzeitig plant und auch frühzeitig kompensiert, aber im Normalfall kommst du ja da in einen Bereich rein, wo das Geld da ist, wo die Spieler da sind, wo dein Kader breit genug ist. Ja, deswegen würde ich mir da jetzt nicht so den Megastress machen.
Ja. Jetzt, glaube ich, sind wir uns ziemlich einig. Jetzt. Dann noch die letzte Frage, ein bisschen von Kickbase weg, von Fritz-Eichmeier. Er hat gefragt, was ist eurer Meinung nach das schönste Stadion der Bundesliga? Darf wieder Paul anfangen?
Übrigens, sicke Frage. Ich feiere so ein bisschen Off-Topic-Fragen, finde ich immer cool.
Oh, das schönste Stadion der Bundesliga. Ich war noch nicht in ganz so vielen. Also wirklich noch nicht in ganz so vielen. Ich lass mal Bremen jetzt weg. Das ist natürlich für mich das Schönste. Also, keine Ahnung, allein von den Emotionen her ist das natürlich...
Er kommt drauf an, wie man das Schönste definiert. Man kann ja auch Emotionen und Stimmung als das wichtigste Argument bei das Schönste verwenden.
Ja, das schaffe ich schlecht zu trennen. Und die zweitmeiste Emotion, da hatte ich zumindest bei den, ich glaube, 2, 3 Spielen, die ich in Köln bis jetzt gesehen habe. Das Kölner Stadion finde ich auch cool. So generell auch die Stimmung ist da unfassbar geil. Generell, Köln-Fans sind ja bekannt dafür, ziemlich zahlreich zu erscheinen. Deswegen wäre das jetzt so mein erster Guess, weil ich einfach auch in vielen anderen Stadien noch gar nicht war. Und so von außen möchte ich das jetzt nicht unbedingt bewerten.
Ja.
Ich
bin am Überlegen noch. Ich finde viele Stadien gar nicht so geil. Manche finde ich richtig geil. Also ganz ehrlich, Bremen ist echt kein schönes Stadion, Paul. Also
du brauchst halt so ein modernes Stadion für dich, so ein amerikanisches.
Du warst doch gar nicht in Bremen.
Ich weiß aber, Digga, ich weiß, wie das Stadion aussieht.
Ja, aber du musst doch drin gewesen sein, um zu checken, wie ein Stadion ist.
Die haben gesagt, das schönste Stadion. Das ist einfach nur Ästhetik. Das hat dann nichts mit Stimmung oder sonst was zu tun. Also ganz ehrlich, das schönste Stadion der Bundesliga ist die Allianz Arena. Fertig. Ist voll langweilig, aber
ist auch Geschmackssache, aber ja, finden auch sehr, sehr viele sehr cool. Aber Umfrageergebnisse, ich habe mal nachgeschaut, Bayern und Dortmund natürlich 1 und 2, aber es ist halt auch die Fanbase entscheidend. Ich glaube, Bremen wurde da nicht einmal gestimmt.
Ich feiere Gladbach, aber ich glaube, das ist auch leer nicht so schön. Ich glaube, Gladbach ist ähnlich wie bei Bremen, dass der Vibe halt cool ist und die Stimmung cool ist, aber ich glaube, ungefüllt sieht das gar nicht so geil aus. Guck mal gerade, Borussia Park.
Das war noch ein Spaß mit
Bremen. Ist schon nice. Voll. Feier das mit dem Grün. Also Bayern 1, Gladbach 2.
Okay. Ja. Die anderen 16, weißt du gerade, wie die genau ausschauen, oder wie?
Ja, die sind hässlich.
Okay. Wie ist das neue Freiburg-Stadion? Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht, ne?
Oh, das ist ein bisschen lame. Das sieht aus wie alle anderen. Das sieht aus wie Hoffenheim und so. Das ist.
Ich war mit meinem Vater damals noch im alten Stadion.
Reise.
Spiel gegen Leverkusen, glaube ich. Da haben wir noch Käsespätzle in der Halbzeit gegessen. Das war auch geil.
Oh, sick, Alter.
Das ist echt Bock sick. Auf Käsespätzle jetzt.
Junge, Freiburg war schon irgendwie ein geiler Vibe, aber das war auch, hat sich ziemlich eng angefühlt. Und das Spiel war auch scheiße, also.
Perfekt. Naja. Ja, dann machen wir mal mit den Teamanalysen weiter, oder? Wie schaut's aus?
Yes, sir. Übrigens, ich dachte, wir gelangen hier voll in Zeitnot, aber mein Spiel wurde gerade abgesagt, weil hier ein fucking Monsoon abgeht. Das ist echt irre.
Ja, wollen sie also, auch krank regnen.
Ja, das ist hier Daily Business bei mir.
Paul hat eben schon gesagt, dass er. Ey, dürfen wir nicht zu lange schnacken. Die Leute wollen hier Teamanalysen hören.
Also, hörst du jetzt auf oder sagst du noch, was Paul gesagt hat?
Was sage ich denn?
Ja gut, dann fangen wir mit den Teamanalysen an. Paul, du darfst gerne anfangen. Nicht mit Bremen, sondern mit der anderen Mannschaft, die ich vergessen habe, die du hattest.
Ja, sehr gut. Die habe ich zum Glück nicht vergessen, sonst hätten wir jetzt ein Problem. Ja, ich habe mich als zweites neben Bremen, was natürlich als letztes kommt, selbstverständlich, habe ich mich mit Union Berlin beschäftigt. Wohl ja, allein von den ganzen Optionen von der Bank und all dem echt nicht leicht zu predikten, weil es einfach so viele Spieler gibt. Ja, um am Tor anzufangen, da ist auf jeden Fall keine große Alternative vorhanden und Renault wird auch, wenn er fit ist, 34 Spieltage machen und auch alles in allen anderen Wettbewerben abdecken. Dann in der Verteidigung sieht das eigentlich genauso aus. Duki wird bleiben, Knoche wird bleiben und mit Leite wurde ja auch der Vertrag, glaube ich, zu Beginn der Sommerpause verlängert. Oder nee, der wird fest verpflichtet, so war das. Die werden auch alle fest spielen und auch da gibt es keine großen Alternativen. Klar, irgendwo mal wer da rein rotieren wird, wie ein Jekyll und solche Kandidaten, aber braucht man sich eigentlich auch nicht zu lang mit aufhalten. Ja, dann auf rechts einer, der diese Saison wahrscheinlich mit der interessanteste von Union ist, finde ich zumindest, auch vom Preis her, ist jetzt momentan bei, ich habe es mir aufgeschrieben, bei 12 Millionen, und zwar Josip Juranovic, hat auch in der Sommerpause jetzt schon gezeigt, dass er wirklich für alle Standards verantwortlich sein wird und ja, eben auch diesen Platz auf der rechten Schiene fest hat vor einem Trimmel, der sicher auch mal Spielzeit bekommen wird, aber Juranovic sehe ich da ganz klar vorne und eben durch diese Spielanteile wird der ja, ich glaube, sehr relevant bei Union, eben weil Union ja auch besonders über Standardstärke kommt. Ich meine, man erinnert sich ja an die ganzen Tore von Duki und so weiter. Deswegen ist der auf jeden Fall eine ziemlich geile Alternative. Auf der anderen Seite ist auch eine ziemlich gute Alternative, weil er sehr billig ist mit Roussillon, der gerade mal 5 Millionen kostet. Da gibt es momentan noch so die Situation, dass es eventuell einen Neuzugang geben soll, noch auf der linken Seite. Aber wenn dieser eben nicht kommt, und ich finde Roussillon ist eigentlich für die Bundesliga und vielleicht auch für die anderen Wettbewerbe eine sinnvolle Personalie für Union, die auch Start erspielen kann. Und für das Geld macht man da absolut nichts falsch bei einem Verein, den ich persönlich auch wieder im oberen Tabellendrittel am Ende sehe. Ja, und dann kommen wir zum Teil der Mannschaft, der am schwierigsten zu predikten ist. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil die auch alle ziemlich schlecht punkten. Also abraten kann man von denen schon mal all, also sowohl von der 6er-Position als auch von der 8er-Position, weil die einfach wegen Union und jetzt wegen der geilen letzten Saison einfach alle viel zu teuer sind. Komme ich gleich noch drauf. Aber ich sehe jetzt auf der 6er-Position, zumindest die Liga Insider da, Kral und Khedira, da sehe ich Khedira vorne. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Khedira rausgeht und dann sehe ich Kral auch eher auf den 8er-Positionen als auf der 6, weil ich wüsste auch nicht, warum ein Khedira irgendwie ein Spiel Pause machen sollte. Das hat er letzte Saison schon nicht und ja, ist für mich eigentlich der safe gesetzte 6er bei Union. Ja, und davor ist ein bisschen schwieriger. Der Aaronson ist ja neu gekommen und eben allein dafür, dass er ja, mit größeren oder deutlich größeren Erwartungen da ist, wird der ziemlich sicher vor Laiduni auf der rechten Achterposition sein. Und ja, ein anderer Neuzugang wohl möglich neben ihm, obwohl ich die sehr, sehr gleich finde, Nämlich die andere Achterposition teilen sich quasi Toussaint und Haberer. Und ja, Haberer war ja schon wirklich eine Säule letztes Jahr. Da sind wir auch im Saisonrückblick noch drauf eingegangen, dass er wirklich ja auch irgendwie ein Top-Transfer in der Saison war. Ich meine, Union ist Vierter geworden und der hat fast jedes Bundesligaspiel von Beginn an gespielt. Finde ich noch ein bisschen schwierig, ob Toussaint ihn jetzt so auf Anhieb auch verdrängen kann, weil er ja wirklich eine große Rolle gespielt hat bei Union. Aber Toussaint hat eben auch die Klasse, die er mitbringt und deswegen sehe ich das sehr gleich und eben für die Achterposition, die bringen alle keine besonders guten Punkte, auch wenn die sich jetzt natürlich qualitativ verbessert haben. Und da das Rennen da für mich so eng und so unpredictable ist, würde ich davon generell komplett wegbleiben. Besonders von dem Aaronson, der ja fast bei 19 Millionen ist, glaube ich. Und ja, im Sturm ist ein bisschen schwierig. Die Gerüchte halten sich noch die ganze Zeit aufrecht, dass ein Becker eventuell noch wechseln soll. Er hat auch vor, ich glaube, einem Monat ziemlich sicher gesagt, dass er noch in die Premier League wechseln möchte. Wer sowas sagt, der macht das dann im Normalfall eigentlich auch, aber seitdem hat sich nicht so wirklich was ergeben. Auch die Gerüchte sind nicht so wirklich dahingehend entfacht. Ich gehe trotzdem davon aus, dass er noch wechselt und auch in den Testspielen war es eigentlich so, dass meistens Behrens mit Fofana die erste Elf bekleidet hat und Becker dann nach der Halbzeit mit Jordan zusammen den Doppelsturm gebildet hat. Sehe aber da, ja, eben, dass Becker nicht bleiben wird und dann sind Fofana und Behrens für ihre Marktwerte eigentlich auch ziemlich interessante Personalien, wenn man bedenkt, dass ein Becker ja gerade bei fast 27 Millionen ist. Ja, so viel zur Startelf. Dann so meine Prognose, ich habe ja eben schon gesagt, oberes Tabellendrittel. Ich habe jetzt mir aufgeschrieben, so Platz 4 bis 5, weil ich glaube, die letzten Jahre hat man jetzt oft genug versucht zu sagen, dass Union die Saison der letzten oder die letzte Saison nicht wiederholen kann und ein wenig schwächer spielen wird. Dem muss jetzt mal ein Ende gesetzt werden. Die werden wieder eine sehr solide, sehr vernünftige Saison spielen, sind auf allen Positionen super verstärkt mit vielen Backups und eigentlich bereit für jede Doppelbelastung. Auch wenn natürlich qualitativ nicht auf einem Level von Dortmund oder Bayern. Aber ich glaube, die kriegen das gehandelt. Wie sie es in der Champions League gehandelt bekommen, ist noch abzusehen. Aber in der Bundesliga sollte das auf jeden Fall wieder für die Top 5, Top 6 mindestens reichen. Dann zu den Standards habe ich eben schon gesagt, die macht eigentlich alle Juranovic, egal von welcher Seite, egal von welcher Entfernung. Wenn er spielt, übernimmt ihn Trimmel, ist er ja auch bekannt für, ich glaube, da erzähle ich jetzt auch nicht Neues. Und Elva natürlich interessant bei Union, der macht nämlich der gute Knoche. Und ich hatte auch gesehen, letzte Saison hat er 2 Tore gemacht, ich glaube, einer davon waren 11 Meter nur. Die haben relativ wenig Elfmeter bekommen, deswegen ist das gar nicht so aufgefallen. Aber Knoche würde die schießen. Liga-Insider sieht auch da Juranovic sogar als den zweiten Mann hinter Knoche, also der wirklich mit großer Relevanz diese Saison. Ja, dann zu kurz. Ich habe ja eben schon gesagt, wenig interessant wird, wen ich auch zu teuer finde. Zu günstig sind Juranovic noch mit 12 Millionen, Roussillon mit 5 und Behrens mit 11. Und ja, zu teuer eigentlich habe ich alle, die irgendwie auf der 6er- oder 8er Position eingesetzt werden könnten, mit Aaronson für 19 Millionen, Khedira für 12 Millionen, Haberer bei 13, Toussaint auch bei 13 und Kral bei 11. Das sind einfach alles keine guten Punkte. Die bringen sehr viel Qualität mit, aber Unions 8er Positionen waren letzte Saison schon vernünftig besetzt und haben auch kaum mehr als ein 60er Average produziert. Deswegen, ja, da einfach mal wegbleiben, würde ich sagen. Und dann als letztes noch meine Top 5. Und ja, sehr unüblich für einen Verein, der so weit oben steht, habe ich den Torwart als Platz 1 in der Top 5 mit Renault, der ja letzte Saison einen 111er Schnitt rausgehauen hat, 3200 Punkte. Da wird schwer jemand rankommen, besonders wenn eben Becker wechselt, wovon ich jetzt in meiner Top 5 einfach mal ausgegangen bin. Das wäre so der Einzige, wo ich gesagt hätte, der kommt da vielleicht ran. Dann nach Renault Duki, dem ich auch ähnliche Saison wie letztes Jahr wieder zutraue, auch vom Schnitt her, weil der hat ja wirklich eingeschlagen wie eine Bombe letztes Jahr. Danach der Standardkönig Juranovic, habe ich jetzt schon mehrere Male erwähnt. Und danach dann noch Knoche und Behrens.
Nice. Ich hake mal gerade direkt ein, weil du Knoche nochmal gesagt hast. Union hat tatsächlich letztes Jahr recht viele Elfmeter gehabt. Also als du gesagt hast, die haben super wenig Elfmeter bekommen, dachte ich so, Moment mal. Habe ich extra nachgeschaut, die sind geteilter dritter Platz mit Leverkusen, Hertha und Wolfsburg mit 7 erhaltenen Elfmetern. Also
oh, krass.
Wenn du jetzt sagst, okay, Knoche wird die schießen, dann hat der echt eine ganz ordentliche Relevanz. Das ist schon ganz stark. Und wie du, ja, ich geb dir auch recht, der hat die auch, glaube ich, in der Europa League immer geschossen. In der Bundesliga war es dann ein paar Mal so gesplittet. Klar, Jordan hat sie am Anfang immer geschossen und auch gerne mal verschossen. ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein ganz cooler Stat.
Ja. Ich finde, dass Knoche so unglaublich schlechte Elfmeter schießt.
Natürlich.
Also ähnlich wie Stöger, aber halt irgendwie trotzdem es getroffen hat. Aber
Knoche schießt sie also, nur, weil er halt die Leader-Mentality mitbringt. Aber die Technik hat auf jeden Fall nicht. Aber
es schaut auch nicht aus wie ein Lead. Also man denkt, der fällt gleich um, wenn er da anläuft. Dann
Knoche ist halt ein Brecher.
So rein wie so ein Jugendspieler, ich weiß auch nicht. Aber solange es reingeht, passt ja alles.
Wenn man irgendwie so einen Innenverteidiger holt mit einem geilen Spielaufbau, wo du sagst, ey, der kann geile Englische spielen, so, dann kann er den halt schön reinschwarten. Aber Knoche ist ja echt nicht für seinen Spielaufbau bekannt. Das ist ja, wie du sagst, ein reiner Brecher, der über Mentalität. Also ich finde es auch wild, aber klar, ich meine, das ist ein kleiner Boost oder ein großer Boost für so einen Spieler. Okay, dann habe ich eine Frage an euch beide.
Ja.
Mhm. Hand aufs Herz. Wen würdet ihr jetzt kaufen? Ehrliche Antwort. Wen aus dieser kompletten Mannschaft würdet ihr jetzt in euer Starterteam packen?
Roussillon.
Nee.
Ich würde auch Roussillon mitnehmen. Ich würde auf jeden Fall Juranovic mitnehmen. Und einen Behrens könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ich sag auch legit nur Juranovic und Behrens.
Ich habe halt bei den Außen, also Juranovic ist geil, aber du weißt halt nicht, wie die in der Doppelbelastung rotieren, weil da kommt wieder die Rotation und dann, wenn du Pech hast, dann spielt er in der Europa, Champions League und dann in der Bundesliga nicht. Dann hast du genau Pech gehabt, weil kann man schlecht beeinflussen, das ist immer ein bisschen nervig bei Union. Ja.
Ich finde Union für einen Saisonstart extrem scheiße, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich nicht stimmt. Wenn dann schon so ein bisschen Saison vorangeschritten ist, habe ich aber auch ganz, ganz klar Renault und vor allem Danilo Döki oder Dugi auf dem Zettel. Ich glaube, der kann ein richtiges, richtiges Biest nochmal sein. Ich sehe den tatsächlich, Punkte angeht, so auf dem klassischen 30 Millionen Innenverteidiger-Niveau, so Matze Ginter und so weiter. Ich sehe Duki da auf einer Ebene. Ich finde den richtig nice.
Ja, ich muss auch noch zu Knoche und Duki sagen, dass die natürlich sehr teuer sind, eben bei Knoche eben auch mit den Elfmetern und bei Duki von seinem generellen Spielstil, was er letzte Saison auch gezeigt hat.
Torgefahr.
Die haben den Marktwert schon irgendwie verdient, besonders weil bei Knoche halt auch einen hast, der macht hundertprozentig 34 Spieltage.
Ja.
Und Duki hat ja gezeigt, was er drauf hat. Also ich finde den Marktwert, deswegen habe ich sie auch bei zu teuer nicht erwähnt, finde ich in Ordnung.
Ja, also Ginter hat auch einen schlechteren Schnitt als Duki und der hat auch 25 Spiele gemacht, Duki. Also das ist auch schon aussagekräftig. Und der ist trotzdem fast 10 Millionen günstiger.
Ja.
Ist auf jeden Fall gerechtfertigt der Marktwert. Was wir noch, wir hatten noch eine Anregung von Moritz in den DMs bei Insta, dass wir noch einen Hidden Gem nennen könnten bei den Vereinen. Hast du da noch einen, Paul?
Ja, habe ich mir dazu geschrieben, gibt zu wenig Platz für den Hidden Gem, weil es gibt einfach zu viele gute Alternativen für alle Positionen, dass du nicht so einen hast, irgendwie einen Jugendspieler oder irgendeinen, den man gar nicht auf dem Schirm hat, der dann reinrotiert. Union ist halt auf allen Positionen maximal gut bis ja eben doppelt oder dreifach besetzt. Deswegen haben die nicht so den, der jetzt irgendwie eine ganz besondere Saison spielen kann.
Mhm.
Ja, ist zumindest meine Meinung.
Ist ja auch okay. Besser so, als dass man auf Krampf jemanden nennt, wo man nicht ehrlich vertreten kann. Dann sagt man lieber, nee, gibt keinen Hidden Gem. Wer sagst du von den Mittelfeldspielern ist so der, den du, wenn du einen davon, wirklich einen einzigen empfehlen müsstest, natürlich inklusive Preis-Leistungs-Verhältnis, wen aus dem Mittelfeldblock würdest du da empfehlen?
Boah, Alter, die sind gefühlt alle gleich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde... Aaronson ist zumindest der gesetzteste, aber auch der mit Abstand teuerste. Boah, und Toussaint und Haberer sehe ich so gleich. Bei Khedira würde ich fast sagen, dass man sicher ist, dass er spielt. Keine Ahnung, ich würde trotzdem Toussaint nehmen, aber...
Gehe ich mit.
Ja, ich würde sie alle nicht
ins Team. Du hast auch schon 12 Millionen, oder?
Ja. Gehe ich trotzdem mit. Ich glaube, der kann jemand sein, den man nicht doll unterschätzt, aber der hat wirklich auch gutes Kickbase-Potenzial, auch im Unioner-Spielsystem. Weil es halt ein Staubsauger ist, der noch dazu ein bisschen Torgefahr mitbringt. Also ich glaube, der könnte ganz cool sein, aber ansonsten gehe ich da voll mit. Der Mittelfeldblock von Union, Finger weg.
Ja,
okay.
Ist mir auch gerade eben erst aufgefallen, dass ich bei zu teuer wirklich stumpf nur das Mittelfeld aufgeschrieben habe.
Sehr schön, dann würde ich sagen, schließen wir Union ab, wenn ihr nichts mehr anzumerken habt.
Yep.
Yes. Und gehen rüber zur zweiten Mannschaft, da mache ich gerne mal weiter. Mit Borussia Mönchengladbach, meine erste Mannschaft für den heutigen Tag. Ich habe mir zwei, drei Sachen rausgeschrieben und es fuckt mich kolossal ab, dass die jetzt auf Liga Insider auf Dreierkette umgestellt haben, weil da habe ich so viel drüber aufgeschrieben und dachte, ich hau hier voll einen raus. Und ja, kommen wir aber gleich zu. Erstmal zu den Transfers, natürlich wie immer so ein bisschen, um Überblick zu bekommen. Wenn ich euch die Namen vorlese, Jordan Bayer, Jonas Hofmann, Lars Stindl, Markus Thuram, Rami Benzebaini, wer denkt ihr von den fünf ist am teuersten gewechselt? Ihr wisst es natürlich, aber es ist todeslustig.
Ja, Jordan Bayer natürlich. Ja.
15 Millionen, oder?
Überleg mal, du haust einfach mal Bayer, Hofmann, Stindl, Thuram und Benze in eine Auflistung und Jordan Bayer ist derjenige, der für 15 Millionen gewechselt ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Also da wurde Gladbach echt komplett hops genommen. Ja, man verliert Benze, Thuram und Stindl ablösefrei, was natürlich brutal wehtut. Hofmann hat man wenigstens noch 10 Millionen bekommen, wobei das auch relativ low ist und dann, wie gesagt, für Jordan Bayer 15 Millionen. Da hat man wenigstens noch mal ein bisschen Geld reingenommen. Man bezahlt für Maximilian Wöber, interessante Personalie, kommen wir gleich auch zu, 500.000 Euro für eine Einjahresleihe von Leeds United. Man hat Ranos von Bayern verpflichtet, dem ich aber keine Relevanz zuspreche, weil er aus der vierten Liga kommt. Lukas Ulrich von Hertha, da wurde wieder der Hertha BSC Linksverteidiger fetig getilgt. Robin Hack von Bielefeld, Chiarodia von Bremen, Weigel, fest verpflichtet für 7 Millionen von Benfica. Und dann natürlich Franck Honorat und Schwanchara, die da die Offensivposition bekleiden sollen. Honorat für 8 Millionen, Schwanchara für 10,5 Millionen. Und ja, wie gesagt, es fuckt mich evil ab, dass Liga Insider mir das jetzt weggenommen hat, denn ich wollte am Anfang erstmal die ganz große Frage in den Raum stellen, welches System wird denn gespielt werden? Ich habe mir aufgrund meines Schwanchara-Kaufes die Testspiele von Gladbach alle selber angeguckt. Also wenn ich jetzt hier irgendetwas aus Podcast oder sonst was sage, ich habe legit die SDSB-Podcast noch nicht gehört. Schande über mein Haupt. Es ist halt generell erstmal schwierig, denn man hat auf jeden Fall das Potenzial, eine coole Dreierkette zu spielen, weil Elvedi wird den Verein aller Voraussicht nach verlassen. Dann hätte man mit Marvin Friedrich, Itakura und Wöber eine ziemlich gute Innenverteidigerbesetzung. Wöber sticht da natürlich extrem raus. Ich finde den sehr, sehr stark, kann ich direkt vorwegnehmen. Eine Flügel- oder Wingback-Besetzung würde man damit Franck Honorat und Luca Netz spielen. Bei der Dreierkette stört mich so ein bisschen, dass Joe Skelly fehlt. Also ich weiß nicht, ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass man den bencht. Der ist zwar für Kickbase nicht interessant, aber bei Gladbach genießt er, so was ich gelesen habe, ein sehr hohes Ansehen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Joe Skelly da die rechte Schiene besetzt. Im Mittelfeld dann Weigel und Neuhaus sollte Kone den Verein verlassen. Ich denke, auch nur dann wird die Dreierkette interessant werden, denn ich denke, dass man weder Neuhaus noch Weigel benchen will. Wenn Kone bleibt, gehe ich tatsächlich relativ stark von der Viererkette aus. Aber zur Viererkette kommen wir gleich. Und dann hätte man halt, wie gesagt, die Möglichkeit, entweder mit Joe Skelly auf der rechten Schiene zu spielen, oder dass man Franck Honorat eins nach hinten zieht und dafür Nathan Ngumu reinpackt, den ich auch als absolutes Hidden Gem hier direkt mal rausstellen kann. Habe ich auch schon in meinen Videos erwähnt, spielt vielleicht sogar die beste Vorbereitung von allen Gladbachern. Also er macht da einen absoluten Riesenjob, hat auch in jedem Spiel einen Scorer beigetragen oder in fast jedem Spiel und spielt es einfach wahnsinnig geil. Ich finde sogar, dass der vom Spielstil her einem Thuram sehr ähnlich kommt, was Dynamik und Tempo-Dribblings angeht. Ist nur noch mal ein bisschen agiler und dafür ein bisschen weniger physisch stark, aber der macht es schon sehr, sehr gut. Und die anderen zwei gesetzten Offensivpersonalien sind Alassane Plea und Thomas Schwanchara. Die sehe ich auch gesetzt. Also es gab auch mal eine Zeit lang, wo Liga Insider einen Plea mit einem Ngumu hinterlegt hat. Das glaube ich auf keinen Fall. Ich würde behaupten, gerade offensiv, dass Franck Honorat, Thomas Schwanchara und Plea da auf jeden Fall gesetzt sind. Da wird auch nichts dran zu rütteln sein. Das wäre erstmal so die Dreierkettenformation. Ich glaube, am Ende wird es trotzdem auf die Viererkette hinauslaufen, aber da werde ich gleich am Ende nochmal ein abschließendes Fazit geben. Bei der Viererkette rückt halt Marvin Friedrich raus, Joe Skelly kommt rein, man spielt mit Itakura und Wöber in der Innenverteidigung, Skelly Netz auf den beiden Außenverteidigerpositionen. Sechserbesetzung wären wieder Weigel, Neuhaus oder wie gesagt Kone, wenn er bleibt, dann würde Neuhaus einen nach vorne auf die Zehn rücken. Dann würde Ngumu rausgehen und man würde mit Franck Honorat und Plea auf den Flügeln spielen und Thomas Schwanchard da vorne drin. Es gibt so ein paar Leute, die halt wirklich absolut felsenfest gesetzt sind. Dann gibt es halt, wie gesagt, so kleine Anpassungen, die sich da anbahnen oder durch die Vorbereitung halt immer interessant sind. Ich möchte aber dazu erwähnen, dass die Vorbereitung halt nicht die größte Relevanz hat, denn da wird auch einfach mal gerne getestet, ein bisschen ausprobiert, dass man eben die Variabilität für in der Saison hat. Deswegen würde ich Stand jetzt behaupten, es wird ein 4-2-3-1 mit den eben angesprochenen Personalien, dass Nathan Ngumu da doch auf die Bank verbannt wird. Und wenn Kone bleibt, er auf jeden Fall auch in die Startelf reinkommt. Wenn Kone geht, kann ich mir vorstellen, dass man einen Frank Honorat oder einen Player, wahrscheinlich eher einen Player auf die 10 zieht und damit Honorat und Ngumu außen spielt, Chancha da vorne drin. Das erstmal so grob zur Aufstellung. Ja, Top 5 Punkte habe ich auf der Nummer 1 ganz klar für mich Frank Honorat. Der bringt für mich das beste und konstanteste Punktebild von allen Spielern mit. Auf der 2 habe ich dann Maxi Wöber. Auf der 3 habe ich Alassane Plea. Auf der 4 habe ich Thomas Chwancharra. Und auf der 5 habe ich dann den guten Ko Itakura. Für mich dicht und eng gefolgt von Omlin. Der hat letztes Jahr auch einen geilen Job im Tor gemacht. Aber ich denke, dass Gladbach dann doch das ein oder andere Tor mehr kassieren wird, als man vielleicht denken mag. Prognose, für mich obere Tabellenhälfte, knapp. Also ich glaube, die werden so, wie gesagt, Platz 9, Platz 8 sehe ich schon fast gar nicht mehr. Also wirklich, wenn die obere Tabellenhälfte erreichen, dann ganz knapp. Ich sehe da auf jeden Fall eine durchwachsene Saison mit coolen Spielern setzen. Also ich glaube, das wird eine Mannschaft, die extrem nice anzusehen ist. Aber ich sehe da jetzt ehrlicherweise auf gar keinen Fall, dass die Europa attackieren. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Hidden Gems, ich habe sie schon angesprochen, Marvin Friedrich, wenn eben diese Viererkette, wenn die Dreierkette gespielt wird, was wie gesagt in der Vorbereitung sehr häufig getestet wurde, kostet unter 5 Millionen, sollte man sich auf jeden Fall einpacken. Und mein größtes Hidden Gem, einfach aufgrund des Preises, der kostet noch unter 2 Millionen zur Aufnahmezeitpunkt des Podcasts hier, Nathan Ngumu, spielt die beste Vorbereitung und wäre auf jeden Fall auch jemand, der in Kickbase richtig Spaß machen könnte, durch viele Scorer raussticht, es viele Dribblings raussticht, es kann natürlich kein Rohpunkt da, spielt nicht viele Pässe. Ist aber jemand, den ich auf jeden Fall auch auf dem Zettel habe. Und wenn man noch einen ganz safen Pick haben will, wäre es für mich Luka Netz, den man in einem sehr günstigen Bereich bekommt. Und ja, das passt. Standardschützen noch abschließend. Chwancharra und Plea für die Elfmeter. Das sollte relativ klar sein. Honorat schießt keine Elfmeter und ansonsten sehe ich da kein Potenzial. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang trotzdem Plea machen wird, aber der hat letztes Jahr echt scheiße geschossen. Deswegen Chwancharra hat da direkt Konfidenz bewiesen, hat auch direkte Freistöße geschossen. Zweiter Punkt. Direkte Freistöße sehe ich tatsächlich auch dann Plea und Chwancharra, wenn sie auch beide auf dem Platz stehen oder wenn einer von beiden auf dem Platz steht. Und alles, was vorbereitend ist, also quasi Halbfeldflanken, Ecken, was auch immer, werden Luka Netz und Frank Honorat übernehmen. Joa, das war's zu Gladbach.
Das klingt doch wild, dass du Honorat auf Platz 1 hast bei den Top 5 Punkten. Ja. Aber ist nice.
Ich sehe den richtig stark. Also, ich glaube, am Ende wird es ein Offensivmann sein, weil sie die Null nicht so oft halten werden. Und er ist für mich von Chwancharra, Plea und ihm selber der potenteste Offensivmann, was konstante Punkte angeht. Ich glaube, bei Chwancharra fehlen die Rohpunkte, bei Plea fehlt die Konstanz und vor allem die körperliche Konstanz. Ich glaube, Honorat wird jemand sein, der wird 34 von 34 Spielen machen, sehr viel kreieren. So ein bisschen wie Hofmann viel kreieren und wenig Ertrag bekommen, weil die Leute die Dinger nicht wegmachen. Aber ich glaube, der wird da, denke ich, am besten punkten.
Und Netz siehst du hundertprozentig gesetzt?
Ja. Sehe ich. Ich habe ja eben schon erwähnt, die haben ja ein Faible für Linksverteidiger. Ich weiß, dass Ulrich ein absolutes Monstertalent ist, aber das ist für mich genau wie letztes Jahr, dass man sagt, ja, der könnte hier einen Benze Baini challengen, also aus der Netzposition. Für mich, in meiner Welt, führt überhaupt gar kein Weg an Luka Netz vorbei. Nicht nur aufgrund des Spielstils, sondern vor allem auch aufgrund der technischen Flexibilität, die er bringt. Also sowohl Linksverteidiger als auch linke Schiene. Und vor allem die Standards von ihm sind extrem gut. Also er hat letztes Jahr auch eine Eckenvorlage gebracht in den wenigen Einsätzen, die er hatte. Also er bringt wirklich sehr, sehr gute, ruhende Bälle. Ich sehe da wirklich, also wirklich 0,0 Gefahr, dass Netz rausrotiert. Auf gar keinen Fall.
Ja. Nice.
Stark. Also ich persönlich sehe noch einen Itakura relativ stark. Ich glaube, der hat ziemlich unter der letzten Saison gelitten. Auch unter der Verletzung am Anfang und so. Der hat auch, also Jakob und ich hatten ja beide ein Starterteam, der hat ja auch am Anfang wirklich gut gepunktet bis zu der Verletzung. Ich glaube, da ist nächste Saison auch noch mal deutlich mehr drin. Ich würde ihn vielleicht auch eher von einem Wöber sehen, aber die drei Offensiven sollten da schon vorne sein.
Ja, also ich kann verstehen, wenn du sagst, du gehst über Konstanz und schiebst ihn zum Beispiel von den Chwancharra und von Plea, da kann man einen Case für machen, aber für mich ist Wöber mit riesigem Abstand der beste Verteidiger im ganzen Kader. Auch was Kickbase-Punktepotenzial angeht. Sehr progressiv, sehr gut in Zweikämpfen. Also der wird Itakura für mich auf jeden Fall overperformen. Da gehe ich stark von aus.
Ist dann für dich Zweikampf Player Ngumu trotzdem, wenn die Vierterkette spielt und Kone bleibt? Oder nee. Wo siehst du da den Zweikampf?
Player sehe ich safe gesetzt. Chwancharra sehe ich safe gesetzt. Honorat sehe ich safe gesetzt. Wenn, dann wäre es eher eine Sache, wenn Kone bleibt, dass man sagt, okay, will ich mit einem Neuhaus auf der 10 spielen, wovon ich ausgehe, wenn Kone bleibt. Was ja auch Stand jetzt so aussieht, also soweit ich gelesen und gehört habe, soll Kone bleiben. Aufgrund der Verletzung kam es da einfach nicht so zu richtig konkreten Gerüchten. Deswegen wird wahrscheinlich auch mit ihm geplant werden und er fühlt sich auch wohl und ein Jahr Gladbach wird dem mit Sicherheit nicht schlecht tun. Man hat ja jetzt schon kompensieren können, also man ist jetzt auch nicht auf die Millionen direkt angewiesen. Deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass Kone mit Weigel die Doppel-6 spielen wird, für Ngumu leider kein Platz ist, weil Neuhaus die 10 spielen wird. Denn, ich bin gespannt, wie es über die Saison abläuft. Ich weiß nicht, ich finde Neuhaus ist ein sehr guter Achter, aber für mich kein Zehner. Aber der hat es auch schon öfter gespielt und ich glaube einfach, weil er die Erfahrung mitbringt, wird jetzt hat jetzt auch die 10 bekommen als Trikotnummer, nochmal eine Vertragsverlängerung. Also der hat auf jeden Fall ein höheres Ansehen als Nathan Ngumu noch. Aber Nathan Ngumu ist auf jeden Fall die... Ja. Genau, Kapitän ja, auch.
Ich auch sagen.
Ich hatte es im Kopf, aber ich wollte kein gefährliches Halbwissen droppen und hatte Angst, dass ich was Falsches sage.
Dafür sind wir da.
Sehr schön, das freut mich. Ich hatte es, wie gesagt, mir lag es auf der Zunge, weil ich dachte so, oh Gott, wenn ich das jetzt sage und es stimmt nicht, dann verärgere ich hier die Leute. Nee, sehe ich tatsächlich auf der 10 Nathan Ngumu dann als erste Einwechseloption und ich meine, Alter, Player ist auch gefühlt die Hälfte der Zeit immer verletzt und dann ist Ngumu auf jeden Fall jemand, der das ausnutzen kann.
Ja, klingt doch gut.
Sehr gut. Gute abschließende Worte.
Cool. Hat noch jemand was zu sagen von euch zweien? Oder Paul eher?
Nee, ich nicht.
Sehr schön. Dann hauen wir einen raus, Jakob.
Mit dem glorreichen Stuttgart weiter.
Erster Herzensverein.
Trainer ist, ja. Trainer ist Hoeneß. Kennt ja schon jeder. Auch bei Hoffenheim schon. Bevorzugte Formation 3-4-2-1. Die wahrscheinlich dann auch bei Stuttgart gespielt wird. Also sehr sicher sogar. Im Tor haben sie jetzt auch endlich mal jemanden geholt, der die Torposition gut begleitet und wo man jetzt nicht immer Kopfschmerzen haben muss, jedes Spiel. Zwar mit Nübel. Preis 10, 11 Millionen momentan noch, ist auch noch voll okay. Ich bin mal gespannt, wie der bei Stuttgart punkten wird, aber qualitativ ist es ein sehr, sehr guter Torwart. Dann haben wir die Abwehr, da ist Ito und Anton sehr safe gesetzt. Ito waren jetzt noch leichte Gerüchte, dass Mislintat irgendwie da die Fühler nach ihm ausgestreckt hat, aber ich denke jetzt mal nicht, dass Stuttgart Ito verkauft, die können sich das nicht leisten, also leistungstechnisch, dann noch irgendjemanden zu verlieren, weil Mavropanos ja vielleicht schon gehen könnte. Falls der bleibt, ist er natürlich auch ganz, ganz sicher gesetzt. Ansonsten spielt dann da eben Sagadou oder noch ein Neuzugang. Mal schauen, wer dann da kommen würde, wenn Mavropanos geht. Ob der dann vor Sagadou ist, wahrscheinlich am Anfang erstmal sowieso noch Eingewöhnungszeit braucht, weil die da jetzt nicht einen absoluten Kracher verpflichten werden. Dann hat man rechts Wagnermann, der es sehr, sehr gut gemacht hat, der da auch sehr sicher gesetzt ist. Der verpasst leider den Saisonstart. Deswegen braucht man eine Alternative. Im Testspiel hat es öfter mal Silas gespielt, hat er ja auch schon mal nicht unter Hoeneß, sondern unter dem Vorgänger, unter Matarazzo gespielt. Könnte er da auch spielen zu Saisonstart? Würde ich auch davon ausgehen, dass Silas das macht. Massimo kann das auch. Rechte Schiene, Rechtsverteidiger. Ist aber jetzt nicht so von Relevanz. Oder eben eine Viererkette könnten sie dann auch spielen mit Stenzel als Rechtsverteidiger, aber das sehe ich jetzt eher nicht. Dann haben wir links Sosa, der auch gesetzt ist. Der könnte sogar eher bleiben als Mavropanos, weil er sich sehr wohl fühlt in Stuttgart, das immer wieder sagt, wie cool er das da findet. Und jetzt auch schon letztes Jahr dachte jeder, der ist weg und ist trotzdem noch geblieben. Also vielleicht bleibt er trotzdem noch. Und wenn er gehen sollte, dann kommt auf jeden Fall noch ein Ersatz. Also mit Mittelstädt geht man eigentlich in diese Saison. Mittelstädt ist für mich nur der Backup für Sosa oder eben den Ersatz für Sosa, wenn da noch jemand kommt. Dann Doppel-6, da hat man Endo für 20 Millionen und Karasor für momentan noch unter 4 Millionen. Die sind beide für mich gesetzt und kann man auch ohne Probleme kaufen. Auch ein Endo für 20 Millionen. Für die Punkte, die er immer bringt, ist das eigentlich auch ein No-Brainer. Dann kommen die zwei Halbpositionen, die wir schon sehr, sehr oft thematisiert haben. Für mich momentan vorne Cheong und Milo. Cheong hat schon mal mit Hoeneß zusammengearbeitet und Hoeneß findet ihn scheinbar sehr gut als Spieler, deswegen denke ich auch, dass er spielen wird. Und Milo hat letzte Saison am Ende sehr, sehr viel gezeigt und ist momentan auch in den Testspielen sehr gut. Deswegen denke ich mal, dass die zwei spielen werden. Silas ja voraussichtlich auf der rechten Schiene erstmal eingeplant für den Anfang, bis Wagner mal wieder fit ist. Dann hat man noch Leveling, der auf jeden Fall auch ein guter Spieler ist, der da gut Druck macht. Aber momentan, wie gesagt, Cheong und Milo erstmal vorne. Im Sturm hat man dann Girassi, der sicher gesetzt ist. Es schaut jetzt so aus, dass er vielleicht trotzdem noch wechselt, also die Aufstiegsklausel gezogen wird. Und Undav ist ja schon im Gespräch oder hat schon den Medizincheck gemacht. Der würde dann spielen und wäre dann da auch gesetzt, wenn man auch einfach keine Alternativen hat. Man hat noch den jungen Stürmer, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der auf jeden Fall auch sehr talentiert ist, aber noch zu jung ist.
Pirea? Oder meinst du Sanko? Oder ja, sonst noch jemand?
Gibt's da nicht noch jemand? Wie?
Milosevic.
Genau, ja, Milosevic, der ist erst noch perfekt. Ja, ich habe ihn mir auch nicht aufgeschrieben, aber der ist noch auf jeden Fall zu jung. Der würde nächste Saison vielleicht dann mal durchstarten. Ja, ansonsten spielt dann Undav auf jeden Fall. Pfeiffer ist auch nichts, PDA auch nicht. Als Hidden Gem habe ich Sanko, den du schon erwähnt hast, Tobi, der in den Testspielen momentan sehr, sehr gut spielt, wo ich mir vorstellen könnte, dass der im Laufe der Saison vielleicht ähnlich wie Milo so ein bisschen rangeführt wird und dann irgendwann auch mal seine Einsatzzeiten bekommt und vielleicht auch überraschen könnte. Allgemein kritisch, wie es schon sehr, sehr oft erwähnt, die Zehnerposition, also die Halbpositionen, und Sosa und Mavropanos sind auch so zwei Spieler, die ich nicht stark overpayen würde, weil sie eben noch diesen Wechselgedanken haben. Und Girassi, der sehr wahrscheinlich schon weg ist, da würde ich auch nicht viel overpayen, sondern eher versuchen, für Marktwert mitzunehmen und mal zu schauen, wie sich die Lage ändert. Dann haben wir noch die Standards. Elfmeter schießt, stand jetzt noch Girassi. Ich denke mal, wenn der wechselt, dass dann Undav auch Elfmeter schießt. Ich habe den jetzt nicht so verfolgt, wie gut der im Elfmeterschießen ist. Ansonsten kann Silas die auch noch schießen. Und Ecken, Freistöße, also indirekte oder halb im Feld Freistöße, schießt fast alle Sosa und Fürich und ab und zu noch Melo. Meine Top 5 für Stuttgart ist auf Platz 1 Endo. Ich sehe bei ihm wieder einen 100er Schnitt über 34 Spiele, deswegen performt er auch Mavropanos und Sosa im Out, falls die beide bleiben. Auf Platz 2 dann Mavropanos, weil er einfach noch ein bisschen der bessere, konstantere Punkter ist. Auf Platz 3 dann Sosa, weil er noch mal ein bisschen verletzungsanfälliger ist als Mavropanos. Auf Platz 4 sehe ich dann Ito. Und auf Platz 5 habe ich mich für Nübel entschieden. Könnte aber auch Anson sein. Die Platzierung allgemein von Stuttgart, ich sehe die so Ende der Saison zwischen 10 und 12. Also mal eine Saison, wo sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber mehr ist da jetzt auch erstmal nicht drin.
Bekanntermaßen ja die Überraschung der Saison.
Ja, genau.
Ja.
Habt ihr gewählt.
Ja, also, ich habe eine Frage. Jean Williams, war der bei Hoffenheim? Also Jean, oder wo haben die zusammen gearbeitet?
Weiß gerade nicht genau. War der bei Hoffenheim? Ich weiß gar nicht.
Ist der Jean kam doch von Freiburg.
Ja, aber wo war Hoeneß mit ihm?
Warte.
Hat Jong nicht gefühlt bis jetzt nur bei Freiburg gespielt?
Ich habe den ja nicht verfolgt, aber ich meine, also keine Ahnung, ich kenne ihn auch nur von Freiburg, deswegen.
Ja, so vom Gefühl her ist er schon ewig da, aber.
Ja, ich kenne ihn auch nur bei Freiburg. Ich weiß nicht, wie man da am besten nachschaut.
Wie bist du drauf gekommen?
Ich weiß nicht, ich habe das, also es haben ein paar Leute gesagt. Ich habe jetzt aber nicht die. Nochmal nach recherchiert, ob das wirklich stimmt.
Da habe ich dich hier voll ins Post, Alter.
Ey, wenn Sieger Insider beim Spieltags-Sieger bis Sieger. Insider hat es gesagt, stimmt. Ja, jetzt weiß ich wieder.
Dann mag das stimmen.
Ich schaue gerade, wo der davor war.
Ja, seine Kickbase-Relevanz steigt.
Achso, bei Bayern München 2 war der. Da könnte es sein, oder?
Okay. Ja.
Wirklich?
Ja. Das passt. Ja, lass mal so stehen. Sorry, ich wollte jetzt nicht irgendwie dumm reinstagen.
Fragen sich vielleicht andere auch deswegen. Ja. Bei Bayern München 2 war das, ja.
Okay, nice. Ich will noch sagen, die Gerüchte um Undav, die würden meiner Ansicht nach nicht kommen, wenn man nicht einen Deal mit Girassi in Planung hat. Man wird kein Undav und Girassi in einem Kader haben, gehe ich stark von aus. Und wenn Undav kommt, dann ist der mies geil. Das ist so ein geiler Spieler. Ich möchte nur noch mal rausheben, wie sick der eigentlich ist. Der hat vor 2 Jahren, ich meine, ja, belgische Liga, bla bla, 33 Spiele, 25 Tore, 10 Assists, 35 Scorer in 33 Spielen. Dann kam der Wechsel zu Brighton für sau viel Geld, der dann voll in die Hose gegangen ist, aber der trotzdem, in 22 Einsätzen hat der nur 6,5 Minuten bekommen und hat trotzdem 5 Tore gemacht. Also fast, ja, Richtung 120 Minuten pro Tor. Selbst das ist noch richtig krass. Wenn der kommt, dann habe ich richtig Bock auf den. Ich glaube, der wird auch in Kickbase nicht günstig sein. Ich glaube, das kann eine richtig, richtig, richtig geile Personalie sein. Und wie gesagt, der wird nicht kommen, um da nicht zu spielen. Deswegen gehe ich davon aus, dass man dann damit plant, dass Girassi den Verein verlassen wird.
Girassi oder Undav?
Was denn?
Ja, wen würdest du nehmen?
Wer besser punktet?
Ja.
Also wirklich, also da werden die Leute jetzt schreien, aber also No-Brainer, 100% Dennis Undav. Das ist für mich nicht mal eine Frage. Der wird so zerbomben. Ich habe, also wenn der kommt, ich habe richtig Bock auf den. Das ist so ein geiler Spieler. Nice. Ohne Spaß. Das ist so ein sicker Spieler.
Der wird dann auch die Elfmeter schießen, schätze ich mal.
Ja. Der ist über die Top 5 Ligen, Champions League und Europa League, Top 5% Tore, Top 5% Non-Penalty XG, Top 5% Schüsse, Top 33% ist nicht so krass, was Assists angeht für den Stürmer, trotzdem gut, Top 5% Non-Penalty Expected Goals plus Assists, also generell einfach Scorer. 84. Perzentile, was Shot-Creating Actions angeht, spielt trotzdem 23 Pässe, was ganz gut ist. 74 Passquote ist auch gut für einen Stürmer. Das ist ein mies, 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 mies geiler Spieler. Wenn der kommt, ist der für mich richtig krank kickbase-relevant. Noch viel krasser als Gerassi.
Und dann spielt Stuttgart am Ende noch international.
Ja, das glaube ich eher nicht, aber der ist schon
Überraschung.
Geil.
Ja, ja. Also Undorf hat ja schon Medizincheck gehabt in Stuttgart, oder? Alter,
dann will ich da so
war das nicht geiern. Bei Liga Insider?
Ich glaube schon,
also dann kurz vor Abschluss. Müsste es ja, dann muss ja, also dann ist ja Gerassi eigentlich auch schon sicher weg. Aber man weiß es ja immer nicht genau, deswegen.
Ich weiß jetzt nicht, wie die planen, also da können die Stuttgarter gerne uns auf Insta schreiben, die können auch sein, dass sie sagen, nee, wir spielen dann mit einem Zehner, mit Milo und dann Doppelsturm, Gerassi, Undorf, das wäre natürlich geisteskrank, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich das erlauben oder leisten kann, in Anführungszeichen.
Ja. Kann ich einen neuen Investor mit Porsche irgendwie dazu bekommen wieder?
Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass du zwei Stürmer auch, von dem Kaliber halten kannst in der aktuellen Situation. Noch dazu hast du so krass viel gekauft und geplant für diese doppelte Halbposition. Wenn du da jetzt einen Doppelsturm spielst und dann irgendwie sechs Personen für eine Position, das ist ja auch nicht so geil von der Kaderplanung her. Deswegen gehe ich davon aus, wenn und darf das Ding durch ist, dann wird Gerassi den Verein auch verlassen.
Ja, gehe ich mit.
Okay.
Ja. Ey, wenn wir schon bei Vereinen sind, die es schaffen, ihre beiden besten Stürmer zu halten.
nice one.
Ich hoffe, die Überleitung war in Ordnung.
Okay, ja, dazu.
Ich würde mit Bremen weitermachen, wenn Let's das für go. Euch okay ist.
Viel Spaß.
So, wir sehen uns in einer halben Stunde. Hau da rein.
Jo, ich geh auch. Ciao.
Ja, mein Herzensverein. Ich versuche mich trotzdem kurz zu halten. Ich habe eben schon gemerkt, dass ich bei Union echt viel gequatscht habe. Deswegen versuche ich es ein bisschen kürzer zu halten. Ich fange auch hier. Komm, ich mache mal den Jakob. Ich sage, Ole Werner ist der Trainer von Werder Bremen. Wir spielen in einem 3-5-2. Nein, im Tor steht Pavlenka. Da wird sich auch nichts dran ändern. Ersatztorhüter etc. Aber wie gesagt, da ist gar keine Konkurrenz vorhanden so richtig. Mhm. Innenverteidigung ist das Ganze schon ein bisschen anders. Safe gesetzt ist auf jeden Fall Kapitän Friedel. An dem führt kein Weg dran vorbei, allein auch, weil er Linksfuß ist. Dann Stark, Pieper und Veljkovic. Ist für mich ein bisschen schwierig zu predikten. Ich sehe die alle ziemlich ähnlich. Vielleicht sogar Veljkovic eher auf der mittleren Position in der Dreierkette. Aber ja, ich würde fast auch sagen, dass Liga Insider das schon richtig sieht mit Stark und eben Pieper auf der rechten Seite. Würde aber an Veljkovic wirklich nicht vernachlässigen und kann mir vorstellen, dass da irgendwie auch schon im DFB-Pokal sich abzeichnet, dass dann Veljkovic für einen der Positionen spielt, weil der unter Ole Werner oft zum Einsatz kam, obwohl man ja dann einen Stark oder einen Pieper dann auf die Bank gesetzt hat letzte Saison. Wo mache ich weiter? Ich mache mit meinem persönlich so fast Lieblingsspieler bei Bremen weiter mit guten Mitchell Weiser auf der Rechtsaußenposition. Einer der Spieler in der Bundesliga, die ich mit Abstand am liebsten zuschaue. Technisch der beste Spieler im Kader und ja, also ich habe ja letztes Jahr auch bei dem Saisonrückblick noch an seine ganzen Assists und so erinnert. Beispielsweise auch an den doppelten Doppelpass gegen Bayern und so. Also der hat schon richtig drauf und auf den freue ich mich nächste Saison auch wieder. Dann auf der anderen Seite Anthony Jung, Tobi, dein Neuzugang. Da besteht noch die Möglichkeit, dass da ein Ersatz kommt. Also wurde jetzt öfter auch erwähnt bei Bremen, dass gut möglich ist, dass da noch sich verändert wird auf dieser Position und dass da vielleicht noch jemand Neues kommt. Aber stand jetzt, wie gesagt, keine direkten Gerüchte, aber ich gehe auch generell davon aus, dass Bremen noch ein, zwei Spieler verpflichten wird. Gehen wir wie bei Union ins Mittelfeld, wo auch bei Bremen die Punkte natürlich ein bisschen schwächer werden. Fangen wir auf der Sechserposition an, da sieht Liga Insider den guten Ilya Gruev vorne. Das sehe ich nicht so. Da haben wir, ähnlich wie Union, Khedira, haben wir unseren Christian Groß. Und ich sehe nicht, dass ein Gruev vor dem spielen sollte. Also ja, Christian Groß ist halt wie Kedira oder ein Bell bei Mainz einfach eine Säule im Spiel. Klar, der hat technische und ja, auch Spielaufbaudefizite, aber Ilya Gruev, weiß ich nicht. Er hat schon öfter von Anfang an gespielt und ich habe immer so gedacht, ja, keine Ahnung, Talent und so, aber irgendwie alles immer ein bisschen wild und hektisch. Deswegen fühle ich mich fast sicherer, wenn Groß auf dem Platz steht. Daneben auf der Position gehen wir mal vom Saisonstart aus, den Cater verpassen wird. Deswegen sehe ich auf den Achtern Stand jetzt für den ersten Spieltag Stay und Bittencourt. Auch einigermaßen unangefochten um Schmidt drehen sich die ganze Zeit noch Gerüchte, dass er eventuell noch zu Toulouse wechselt, was auch schon so halb durch ist, wie ich das gelesen hatte. Und Romano Schmid hatte auch mit Wechselgedanken gespielt, eben auch ja quasi der Ersatz für die Achterposition. Bei dem könnte ich mir vorstellen, dass er noch bleibt, aber ja, ist jetzt schwer zu sagen, wer da jetzt die Nase vorn hat, zumindest hinter den beiden, weil Bittencourt und Stay sehe ich da ziemlich safe. Und ja, ich glaube, vorne brauche ich nicht, habe ich jetzt keine Geheimnisse zu lüften, dass da Dux und Füllkrug stand jetzt stehen. Eine Sache noch, in der Vorbereitung wurde auch viel mit einem Systemwechsel gespielt, also dass von dem 3-5-2 zu einem 3-4-3 gewechselt wird, damit man eben einen neuen Namen bei Bremen mit David Kownacki auch noch mit auf den Platz bekommt, der in einem 3-4-3 dann eben wie Dux einen der Spieler hinter Füllkrug spielen würde. Kownacki hat, glaube ich, jetzt in jedem Testspiel getroffen, hat einen absolut guten Eindruck hinterlassen und wurde auch klar betont, dass er nicht als Alternative für Füllkrug gedacht ist, sondern eben ja als eher spielender Stürmer. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch das 3-4-3 zum Anfang reinkommt und dann, ja, viel tut sich dadurch nicht verändern. Ich denke, ein Sechser wird auf dem Platz bleiben und dann eben ein Achter. Zu Saisonbeginn wäre das dann bei den Achtern halt Stay statt Bittencourt. Aber ja, das wird man doch noch sehen, kann man eben, ich glaube, nächste Woche ist DFB-Pokal oder übernächste Woche, ich weiß gar nicht genau. Spätestens da wird man sehen, welches System sich am Ende dann durchsetzt. Und ja, sonst sind Füllkrug und Dux gesetzt. Also Dux wird ja sowieso bleiben. Bei Füllkrug, ja, ich glaube, das kriegt jeder mit, dass das immer noch nicht allzu safe ist. Ich gehe mit der Tendenz, dass er bleibt, aber ja, es gibt auch noch genug Gerüchte. Ich meine, eben wie ihr gesagt habt, bei einem UNDAF, da war Bremen auch irgendwie mit drin und das ist ja nicht reiner Zufall, dass Bremen damit genannt wird, wenn man eben schon einen Kownacki hat und einen Dux, dass ja, man neben Füllkrug eigentlich keinen vierten Stürmer braucht und da eventuell eben auf einen Wechsel vorbereitet ist. Dann zu den Hidden Gems. Das fällt mir hier natürlich leichter, weil ich die alle einigermaßen gut kenne. Da habe ich nämlich zwei aufgeschrieben und zwar den guten Jinma. Offensiver, der jetzt bei Dortmund 2 ausgeliehen war in der dritten Liga und eben ein ganz anderes, wie Tobi sagen würde, Asset mit in den Bremer Kader bringt, mit seinem Speed und seinem Tempo. Ich meine, Füllkrug finde ich noch einigermaßen schnell, aber wenn man Dux sprinten sieht, dann weiß ich nicht. Also da sehe ich fast jeden Bundesligaspieler schneller, deswegen ist ein Jinma und auch der zweite Spieler mit Nick Woltemade sind wirklich ganz geile Alternativen für die Offensive, besonders dann ab Minute 60 oder 70, was auch generell Bremen von der letzten Saison ein bisschen unterscheidet, dass man meiner Meinung nach bessere oder sinnvollere Alternativen hat als eben in der letzten Saison mit, weiß ich nicht, einem Dingchi oder so, den ich absolut kritisch sehe, wie wir letzte Folge auch gesagt haben. Ja, so viel dazu. Dann Standards habe ich geschrieben, alle, macht Dux. Egal, von überall, jede Ecke, jeden Freistoß. Wenn es ganz weit weg ist, dann macht ein Friedel vielleicht noch einen Freistoß, aber ja, Dux übernimmt eigentlich alles, was irgendwie mit liegenden Bällen zu tun hat. Außer den Elfern, die schießt Füllkrug. Würde Füllkrug wechseln, denke ich, würde Dux auch die Elfer schießen. Also dahingehend schon mal sehr relevant. Dann bei den Spielern, die ich zu teuer finde, habe ich mich auch für die beiden eben genannten entschieden, und zwar für Füllkrug und Dux. Bei Füllkrug, also Füllkrug sehe ich definitiv zu teuer mit seinen 34 Millionen. Dux könnte man auf jeden Fall argumentieren. 34 Spieltage letzte Saison, 34 mal Startelf, hat einen, ich glaube, 100 109er Schnitt irgendwie so um den Dreh oder 100er Schnitt gemacht. Man hat halt, ist halt wie ein Spieler wie ein Kainz. Habe ich in der Köln-Episode schon gesagt, dass Kainz wie Duxch ist, jetzt dreh ich es nochmal um. Auf die kannst du dich dann halt absolut verlassen, ist ähnlich wie bei einem Endo. Dann irgendwo vielleicht das Geld wert, aber mit 29 schon, ja, ziemlich gut bezahlt, würde ich sagen.
Hat Duxch nicht sogar unter 100er Average gehabt?
Ich hatte ihn gerade nicht auf. 97er Average. Ah, okay. Aber halt eben 3300 Saisonpunkte. Hm. Was schon wirklich strong ist. Dann noch, was soll ich noch sagen? Achso, ja, die Spieler, die jetzt vielleicht noch ein bisschen underpriced sind, habe ich erstmal Jens Day genommen, der vielleicht mit einer coolen Saison und ja, mit mehr spielerischen Aspekten auch noch mehr Punkte machen kann. Also ist jetzt gerade bei 3,7 Millionen nur. Und ja, letzte Saison 45er Schnitt sieht natürlich beschissen aus. Aber ich glaube, da geht mehr. Und deswegen ist er gerade noch relativ billig. Auch eine Christian Groß, aber nur für den Saisonstart wirklich. Gerade bei 1,8 Millionen. Ein sehr guter Lückenfüller statt einem 500k-Spieler. Der macht einem wenigstens 40, 50 Punkte. Und dann ist man, glaube ich, auch ganz happy. Prognose. Ich habe ja auch, ist ja hier die zweite Überraschungsmannschaft der Saison. Ich habe gesagt Platz 10 und die Top 5 Punkter. Letzte Saison habe ich gesagt, Füllkrug macht mehr Punkte als Duxch. Diese Saison drehe ich das um. Duxch macht mehr Punkte als Füllkrug. Also Duxch auf die 1, Füllkrug auf die 2. Dann Pavlenka, der auch echt einen ziemlich geilen Schnitt hatte mit 91 Punkten letzte Saison. Auf die 3. Danach Mitchell Weiser und ja, danach die konstante Person in der Verteidigung mit Marco Friedl.
Okay. Nee, Bremen, keine Ahnung. Ich finde Bremen extrem schwer. Ich habe mir auch gar nicht so viel aufgeschrieben, weil was soll ich dir großartig irgendwas über Bremen erzählen? Ich habe mir nur aufgeschrieben, Schmidt wäre ich traurig. Ich fand den immer richtig cool, wenn er zu Toulouse geht. Aber es ist halt die Perspektive, ist halt schwierig, wenn du Naby Keita, Van Fit und Jens Day vor dir hast und dann noch ein Bittencourt und so. Bin dir ganz ehrlich, ich hätte lieber Schmid als Bittencourt oder Schmidt als Bittencourt, aber ich glaube, der hat auch einfach, der weiß auch einfach, dass er eine gewisse Qualität mitbringt und dann weiß er auch, dass er besser als ein Bankwärmer ist. Dann würde ich wahrscheinlich auch eher die Perspektive ergreifen, zu einem Verein zu gehen, wo ich auch safe spiele oder bessere Chancen auf Startelf habe. Deswegen für mich nachvollziehbar und wie gesagt, was soll ich dir sonst großartig erzählen? Ich fände es. Ich weiß nicht, ich wär jetzt Bremen-Fan, glaube ich, unfassbar zwiegespalten aus, ich will Lücke behalten und ich will Lücke abgeben, um das Geld zu benutzen, um mir einen anständigen Sechser und einen linken Wingback zu holen. Aber weiß nicht, schwierige Sache, ne?
Nee, also aus meiner Sicht brauchst du Füllkrug überhaupt nicht abgeben. Also dann können wir auch von mir aus mit Groß und Jung in die nächste Saison gehen.
Oh, ja, aber das ist einfach nur Nostalgie. Also das ist, weil du den Kerl halt liebst, das kann ich auch verstehen, deswegen sage ich ja, ich wäre zwiegespalten, aber wenn man das, also.
Du hast gesagt, als Bremen-Fan wärst du zugespannt. Ich kann mir keinen Bremen-Fan vorstellen, der sagt, dass Füllkrug weg muss für einen Sechser und einen
Linksverteidiger. Wenn du einen Bremen-Fan hast, der nicht komplett emotional ist und einfach sagt, was ist das Beste für den aktuellen Kader, dann wäre es meiner Ansicht nach Lücke abzugeben und mir einen geilen linken Wingback und Sechser zu holen. Davon wirst du besseren sportlichen Erfolg haben, als Lücke zu behalten. Meiner Ansicht nach.
Boah, nee. Doch, safe. Das sehe ich anders.
Nee, Mann.
Ja,
hast du sonst Champ noch Anregung?
Ja, ein Jinma.
Ein Jinma und Nick Woltemade. Übrigens, Woltemade war auch Spieler der Saison in der dritten Liga. Also klar, ja,
geil,
Liga,
hier beim saarländischen Verein. Elversberg.
Ja, Elversberg. Deswegen Woltemade und Jinma wirklich geile Einwechseloptionen.
Muss dir ehrlich sagen, ich fühle Woltemade überhaupt nicht. Ich finde, Fußballer dürfen auch gerne groß sein, aber wenn ein Fußballer so Baumaße wie Nick Woltemade annimmt, dann. Das kann doch nicht klappen. Da fehlt dir doch die komplette Athletik und ich weiß, ich fühle das gar nicht.
Frag mal John Schaber.
Ja, der ist schon lange Lachs, du, aber Alter, Nick Woltemade, das ist ja gefühlt, das ist ja ein Berg. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
Ja, das stimmt schon.
Und Nick Woltemade, 1,98 Meter.
Ja, nicht die normale Größe für seine Position, aber.
Kalajdzic war doch über 2 Meter, oder?
Ja. Boah, der war auch ein Lachs, Alter.
Der war aber auch gut.
Und Chwanchara 1,90. Guck mal, Chwanchara sieht schon aus, als könnte er dir auf den Kopf pinkeln. Und dann kommt so Nick Woltemade da. Alter, das ist schon krank, der Mann. Aber ja.
Ja, aber kommt ja nicht von ungefähr, seine Leistung, ne?
True, true. Na gut, okay, dann. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich bin ein bisschen durch den Wind jetzt. machen wir weiter mit unserer vorletzten Mannschaft. Und das ist Eintracht Frankfurt bei mir. Und ich habe mir das Ganze auch hier natürlich nochmal geöffnet. Erstmal Transfers, Abgänge. Man hat Ragnar Ache für 1 Million an Lautern verkauft. Yvonne Dicker natürlich ablösefrei gewechselt. Kamada ist vereinslos, stand jetzt. Amami Touré vereinslos, stand jetzt. Ansgar Knauf wieder nach quasi von Dortmund ausgeliehen. Kam jetzt aber auch wieder zurück. Dina Ebimba hat man fest verpflichten können. Und auch Philipp Max hat man fest verpflichten können für 1,9 Millionen Euro. Noch dazu hat man Jessica Gangkamp für 4 Millionen geholt. Den Wechsel verstehe ich bis heute noch nicht so wirklich. Aber ja, können wir gleich gerne mal kurz drüber reden. Paco für 9 Millionen. Vuko Larsen für 9 Millionen. Also gerade im Mittelfeld und in der Abwehr nochmal ordentlich nachgebessert mit relativ teuren Käufen. Also ich weiß nicht, finde jetzt für beide 9 Millionen irgendwie ziemlich teuer. Aber ich meine, ich glaube, das ist auch ein bisschen der heutige Markt. Man hat Omar Mamouche ablösefrei bekommen und Elias Skiri ablösefrei. Das ist auch wahrscheinlich der absolute Königstransfer zusammen mit einer Laie von Robin Koch, die damit 2 Innenverteidiger in die Bundesliga verliehen haben. Auch hier 500.000 Euro Leihgebühr bezahlt. Das geht aber auch in Ordnung. Ja, soviel zu den Transfers. Formation. Ich glaube, man hat wieder wie jede Saison die Debatte, schafft es Frankfurt jetzt endlich mal zumindest ein Viererkettensystem zu etablieren, dass man das als Chance nutzen kann. Ich mache es kurz und schmerzlos. Nö. Ich gehe stark davon aus, dass man wieder Dreierkette spielen wird. Sonst hätte man auch nicht die Transfers getätigt, die man jetzt getätigt hat. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, denn man hat jetzt auch, Stand jetzt für mich, keinen klassischen Rechtsverteidiger im Kader. Sowohl Ansgar Knauf als auch Aurelio Buter als auch Dina Ebimbe, der es auch teilweise mal gespielt hat, sind schon ziemlich offensiv für einen klassischen Rechtsverteidiger. Philipp Max könnte das spielen. Christopher Lenz wäre dann der klassische Linksverteidiger im Kader. Aber ja, ich glaube, das passt auch positionell einfach dann nicht so gut. Deswegen gehe ich sehr stark von der Dreierkette bei Frankfurt wieder aus. Im Tor ist natürlich Kevin Trapp gesetzt, klar. Ja, die Dreierkette wird über die komplette Saison, da lege ich mich auch fest, Tuta, Koch und Paco sein. Ich glaube auch nicht, es gab so 2, 3 kleine Aktionen, wo Tuta jetzt nicht so 100%ig safe war. Aber ich denke, im finalen Ziel würde er, oder in der normalen Saison wird er der gesetzte rechte Innenverteidiger sein. Dann, wie gesagt, zusammen mit Robin Koch und mit Paco oder Pacho. Ich kann überhaupt kein Spanisch, deswegen, ja, tut mir leid. Doppel-6, Elias Skiri, für mich felsenfest gesetzt. Und Dina Ebimbe ist eigentlich der perfekte, kongeniale Partner zu ihm. Aber wie gesagt, mich stutzt so ein bisschen, obwohl ich selber Dina Ebimbe-Besitzer bin und jetzt die Chance eigentlich nutzen könnte, den brutal zu hypen. Mich macht ein bisschen die 9 Millionen Euro für Larsen stutzig, denn Dina Ebimbe und Skiri wären zwei, ja, Box-to-Box-Achter, würde ich sie bezeichnen. Ich finde auch, Skiri ist kein klassischer Sechser und Larsen wäre dann wirklich jemand, der auch gut abräumen kann. Und letztes Jahr war es auch so, dass man mit Rode immer jemanden ab und zu mal gebraucht hat, der das Spiel auch mal einfach hinten sichern konnte. Deswegen würde ich das einfach nicht komplett abstreiten oder abschreiben, dass da neben Skiri auch eine andere Personalie spielen kann. Aber im Normalfall sollten das Dina Ebimbe und Elias Skiri spielen, weil sie auch zusammen extrem viel Sinn machen. Und Dina Ebimbe bin ich sowieso ganz, ganz großer Fan von. Trotzdem, wie gesagt, ich möchte da, auch wenn ich ihn selber besitze, ein bisschen Vorsicht aussprechen. Wingbacks. Buta wird für mich keinen Weg dran vorbeiführen. Ich habe gerade kurz überlegt, aber Ansgar Knauf, ich weiß nicht. Das ist, also ich finde, der ist einfach kein Fit für Frankfurt. Der wäre für mich eher jemand in einem 4-2-3-1 auf dem rechten Flügel. Das passt einfach für mich nicht zu Frankfurt. Und auf der linken Seite, es scheint es noch Gerüchte um einen Linksverteidiger zu geben. Ich kann mir am Ende aber einfach nicht vorstellen, dass das passieren wird. Denn deswegen denke ich auch, dass Philipp Max da gesetzt sein wird. Deswegen bildet sich die beiden Wingbacks für mich auch komplett von alleine. Die einzige gesetzte Offensivposition ist Mario Götze, der mit Jesper Lindström und Kolumuani stehen noch 2 sehr große Abgänge im Raum. Ich habe mich schon öfter darauf festgelegt, dass ich sagen würde, es wird nur einer den Verein verlassen. Wer das am Ende sein wird, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, am Ende wird Kolumuani wechseln und Jesper Lindström im Verein bleiben. Deswegen sehe ich Jesper Lindström auch auf dieser 2. Halbposition weiterhin gesetzt neben Mario Götze. Und dann hat man nur noch diese Stürmerposition zu füllen. Ich gehe jetzt mal, Stand jetzt, mit einem Kolumuani-Abgang oder ich gehe von einem Kolumuani-Abgang aus. Ich habe ihn trotzdem mal in so Top 5, Standardschützen und so weiter mit eingeplant, aber ich habe versucht, eine Alternative zu geben, sollte er am Ende dann doch wechseln. Joa. Klassischen Stürmer hat Frankfurt nicht so wirklich. Also ich weiß nicht ganz genau, wer dann wirklich diese Kolumuani-Position bekleiden würde. Ich kann mir vorstellen, wenn dieser Transfer wirklich noch passiert, dass man dann auch nachbessern fast schon muss. Denn ja, so einen richtigen Neuner, der das geil spielen kann, sehe ich persönlich nicht. Jessica Ngankam ist für mich der komplett falsche Ansatz. Auch ein Rafael Santos Borré hat das öfter gezeigt, dass er es nicht kann. Alario, um Gottes Willen, bitte nicht. Omar Mamouche ist auch kein Neuner. Matanovic hat viel Talent, aber für mich auch noch nicht bereit für die erste Liga. Also wenn Kolomoani echt noch gehen sollte, dann muss man für mich mindestens 20, 30 Millionen für einen geilen Stürmer noch in die Hand nehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zu Kickbase nochmal zurück. Standardschützen. Ich habe für Ecken, habe ich mir Max aufgeschrieben. Beziehungsweise halt generell Standards. Der wird relativ viel der Standards übernehmen. Genauso, wenn er nicht auf dem Platz steht, Christopher Lenz. Also die beiden linken Verteidiger, linken Wingbacks, werden für mich größtenteils die Standards machen. Ebenfalls direkte Freistöße. Ich habe mir mal noch Mario Götze notiert, falls man einen Rechtsfuß braucht, weil ich einfach nicht wüsste, wer die sonst schießen sollte. Jesper Lindström habe ich noch nie an einem Ruhenball gesehen, deswegen habe ich da mal noch Götze dabei gepackt. Und dann bei den Elfmetern, wie gesagt, Kolomoani natürlich, wenn er bleibt. Wenn er geht, hat letztes Jahr immer Christopher Lenz geschossen, aber der steht halt nicht so häufig auf dem Platz. Deswegen habe ich da auch noch dazu Mario Götze geschrieben, weil ich auch hier einfach nicht wüsste, wer nach Lenz und Moani die Elfmeter schießen sollte. Deswegen Mario Götze da. Mein Mann würde Paul freuen, wenn er sich irgendwann wieder dazu bereit erklärt, den kleinen Wadenbeißer in den Kader zu nehmen, da die Elfmeter zu schießen.
Nicht unmöglich.
Ja. Ja, da auch gerne die Tierlist abchecken. Wurde am Donnerstag hochgeladen oder quasi morgen, wenn ihr das hört. Keine Ahnung. Top 5. Auf der 1 natürlich Kolomoani, wenn er bleibt. Wir haben auch beide gesagt, wenn der bleibt, dann ist das, der sticht so krank raus aus dieser Mannschaft, was Punkteprofil angeht. Das ist ein plus 4.000-Punkte-Spieler. Dazu hat kein anderer Spieler auch nur annäherndweise das Punktepotenzial für. Auch wenn der wechselt, kommt natürlich darauf an, welchen Stürmer sie holen. Aber keiner wird auch nur annähernd in Moanis Kickbase-Fußstapfen treten können. Auf der 2 habe ich mir sehr schwer getan, weil ich, wie gesagt, alles extrem ausgeglichen sehe. Ich sehe aber trotzdem El Yeskiri hier, weil das einfach ein Dauerbrenner ist. Der wird im Normalfall 34 von 34 Spielen machen. Gefühlt auch immer durchspielen, immer auf dem Platz stehen. Deswegen gehe ich da mit El Yeskiri. Ob er das Geld wert ist, lassen wir mal so dahingestellt. Aber er macht auf jeden Fall die zweitmeisten Punkte. Robin Koch auf der 3, Mario Götze auf der 4, Tuta auf der 5. Und dann, wie gesagt, wenn Trapp den Verein verlassen wird, habe ich noch, wenn Trapp wahrscheinlich, jetzt habe ich einen sechsten Pick hier rausgehauen, wenn Moani den Verein verlassen wird, wird Kevin Trapp der 5-beste Punkter für mich im Kader sein. Weil ich das alles einfach so dermaßen unsicher sehe mit Rotation und keiner hat für mich ein richtig geiles Kickbase-Spektrum. Deswegen habe ich mich da einfach für die absoluten, meiner Ansicht nach, Dauerbrenner entschieden, die immer spielen werden. Die werden da die meisten Punkte machen. Prognose, für mich Kampf um Euroleague. Mehr sehe ich nicht. Also das wird für mich ein harter Kampf um die Euroleague-Plätze. Wenn sie die erreichen, hätten sie für mich eine perfekte Saison gespielt. Höher sehe ich sie auf gar keinen Fall. Es kann aber auch für mich Richtung Conference League oder vielleicht sogar Platz 8 am Ende gehen. Denn ja, wenn man Moani nicht kompensiert bekommt, wovon ich ausgehe, wird das nochmal sehr, sehr hart werden. Er hat letztes Jahr über 50% aller Scorer bei Frankfurt gemacht. Das wird für mich dann zu schwierig für höher anzugreifen. Und Hidden Gem habe ich mir noch Jens-Petter Heuge aufgeschrieben. Habe ich risch einen rausgesucht hier. Der hat für mich mit die beste Vorbereitung gespielt, offensiv. Wie gesagt, es stehen natürlich auch noch Gerüchte im Raum, dass jetzt Lindström auch den Verein verlassen wird. Und ich glaube, dass das dann vielleicht eine Chance für ihn sein kann, auf dieser zweiten Halbposition neben Mario Götze sich in den Vordergrund zu spielen. Deswegen habe ich den mal noch hier mit reingepackt als Hidden Gem.
Nice. Ja, ich habe, glaube ich, heute auch oder gestern habe ich auch noch Jens-Petter Heuge gesehen, dass er wirklich gut performt hat. Passt auf jeden Fall in die Kategorie sehr gut rein.
Yes, ja, wurde auch schon erwähnt, glaube ich. Ich weiß nicht, ist der Frankfurt-Podcast schon außen bei Ding? Bei nee, Kickbase? Nee. Okay, dann haben die es bei der normalen Folge erwähnt. Ich glaube, Janni hat auch darüber geredet, dass der übel gut gespielt hat. Ist auf jeden Fall ein guter. Ich finde Kolomoani, also ich würde mir ja auch, wenn er bleibt, niemals holen. Irgendwie 42 Millionen, warum ist der denn so teuer?
Wenn er bleibt, dann will ich den haben, aber das wäre mir zu heikel.
Er hat einen 112er Schnitt gehabt und für 42 Millionen, weiß nicht.
Da kannst du auch Duck holen.
Und der hat ja so viel gescored und trotzdem nur 112er Schnitt und der wird, also, keine Ahnung, das ist schon übel teuer.
Ja, sehe ich ähnlich wie du. Ich glaube, der ist auch nur so teuer, weil der halt geil anzuschauen ist. Also ist ja mit einer in der Bundesliga, die man sich am liebsten anschaut, aber ja, der macht halt wirklich null Rohpunkte. Und er haut halt so viele Scorer raus, dass man denkt, er muss auch richtig krank punkten, aber 112 so im Vergleich sind halt echt nicht geil.
Ja. Deswegen, er steht natürlich vom Punktebild auch krass raus, aber er steht natürlich auch vom Marktwert krass raus. Also ein Frankfurt-Spieler 42 Millionen, das hast du auch eher selten. Selbst ein Philipp Kostet, der dir jedes Jahr seinen 100er Average gebracht hat, war immer 30 oder zwischen 25 und 35 hat er immer so ein bisschen gependelt. 42 Millionen ist da schon komplett Banane. Ja, aber wie gesagt, Skiri auch schon mittlerweile schweineteuer mit 25 Millionen. Also die stechen da schon richtig krass raus. Ich weiß gerade gar nicht, was Götze kostet. Wahrscheinlich wird der auch über 20 kosten.
22.
Ja, die will ich auch nicht zahlen. Ja, ist auf jeden Fall schwierig.
Ja. Du hast noch mit Rode gesagt, dass der wegen Larsson und Ebimbe, dass du so einen Defensiven irgendwie gut findest, weil du Skiri nicht als Defensiven siehst, aber siehst du Rode defensiver als Skiri?
Also ja,
Skiri
ist doch. Ja, ja. Also generell erstmal, ich sehe Skiri gar nicht so krass defensiv. Der ist halt klar, der ist ein Sechser, aber er ist halt kein Abräumer. Und ich meine, mit Sechser so einen richtigen Zerstörer. Und ich weiß nicht, da sehe ich einen Rode ganz klar vor einem Skiri, wenn man wirklich einfach nur rein defensiv spielen will. Keine Ahnung, ich fühle das.
Also Tackles haben die genau gleich viel.
Und ja, sonst die Statistiken kenne ich, aber ich sehe Skiri nicht so defensiv wie einen Rode. Ich glaube, ein Rode konzentriert sich einfach mehr darauf, einfach abzusichern. Und Skiri schaltet sich dann doch nochmal mit nach vorne ein. Ich meine, der läuft auch sowieso alles zu, also er kann auch wieder hinten sein, aber ich weiß nicht, ich persönlich sehe einen defensiv orientierten Sechser neben Skiri auch ziemlich interessant.
Okay. Oh, krass. Ja, ich fand nur, also Rode hat auch genauso viel Carries wie Skiri mit Ball, also läuft auch ziemlich viel nach vorne und hat Stats auch keine guten Defensivstats, deswegen war ich ein bisschen verwundert, dass du den irgendwie defensiv siehst.
Oder ja, defensiver als ein Skiri. Vielleicht habe ich es dann falsch ausgedrückt, ich meine einfach so dieses Mentality Sechser-Zerstörer-Ding. Vielleicht gar nicht von den reinen Defensivaktionen so viel krasser, aber das, was Rode letztes Jahr so oft reingebracht hat, waren halt einfach eben, der kommt rein und du hast eine ganz andere Struktur in dieser Mannschaft gesehen. Und auch wenn der vielleicht fußballerisch gar nicht so viel beitragen konnte, war er trotzdem immer wieder super, super wichtig.
Und ja, Rode ist halt ein Lautsprecher, ein Führungsspieler wie ein Höfler und ein Gidira, so mäßiger, das schon.
Ja.
Okay. Ja, nee, dann passt schon. Ich dachte nur, das war wegen defensiv ein bisschen verwirrt.
Kann man, glaube ich, so stehen lassen, ne?
Yes,
also, ich glaube, man kann von dem Team schon relativ viel erwarten, aber
nicht so viel.
Ist noch ziemlich, steht noch ein bisschen in den Sternen, was die Saison so bringt.
Yes.
Bei Frankfurt gefühlt immer, ja. Was bei Bayern nicht der Fall ist, weil die bestimmt mit Abstand Meister werden. Das ist auch meine Mannschaft, die ich analysieren werde.
Kann man den muten?
Kannst du machen. Also Trainer ist Thomas Tuchel. Ist ja jetzt auch schon ein paar Spieltage gewesen. Letzte Saison. Sein Lieblingssystem ist das 3-4-2-1, was er bei Bayern jetzt nicht so erfolgreich oder fast auch nicht gespielt hat. Ich glaube ein, zwei Mal. Auch bei den Testspielen jetzt meistens die Viererkette gespielt. Also ich gehe erstmal von den 4-2-3-1 aus. Tor ist gleich mal die erste Position, wo es nicht so gut ausschaut. Neuer wird wahrscheinlich nicht fit werden. Der braucht noch ein bisschen. Ulreich hat das immer gut gemacht, aber ich weiß nicht, ob Bayern mit Ulreich in die Saison geht und wenn Neuer irgendwie Rückschläge hat oder doch nicht fit wird, weiß man nicht, wie da der Gesundheitszustand ausschaut, dass sie dann da mit Ulreich die Saison spielen müssen. Bono ist auch schon sehr eine heiße Aktie momentan, also der könnte auch kommen. Das wäre auf jeden Fall ein guter Ersatz und der würde auch erstmal spielen für einen Neuer. Es kommt darauf an, wie teuer er dann wäre, falls er kommen würde. Aber Bayern-Torhüter allgemein meistens zu teuer für den Schnitt, den sie bringen. In der Abwehr haben wir dann Kim und De Ligt, die ich vorne sehe, als zwei Innenverteidiger. Dahinter gibt es natürlich noch Upamecano, der immer mal reinrutschen kann. Dann hat man links Davis, der auf jeden Fall gesetzt ist, vor allem jetzt, weil Guerrero noch länger ausfällt. Rechts ist gerade auch sehr schwer zu sagen. Pavard hat sehr oft die Testspiele jetzt gestartet, aber eigentlich sollte der noch ziemlich sicher wechseln. Deswegen entweder Masraoui, dass er spielt oder dass sie dann irgendwie asymmetrisch spielen, dann eben Pavard, falls der bleibt oder mit einem Upamecano vielleicht auch so Dreierkette mäßig im Switchen, das könnte natürlich auch sein, wobei ich bei Masraoui eigentlich sehr viel Potenzial sehe und der auch ein sehr cooler Kicker ist. Ich weiß, Tuchel ist irgendwie nicht so angetan von ihm, vielleicht auch seine Einstellung nicht so überzeugend, hat sich ja auch oft negativ geäußert wegen Spielzeit. Obwohl er ziemlich lang verletzt war. Deswegen ist es da erstmal ein bisschen schwer. Ich würde da allgemein nicht viel overpayen und erstmal ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt. Dann haben wir im Mittelfeld erstmal Kimmich, der ziemlich sicher gesetzt ist. Daneben sehe ich Leimer vor Goretzka. ich denke mal, dass da trotzdem noch jemand kommen könnte. Wenn nicht, dann ist Laimer momentan, wie schon gesagt, vor Goretzka. Aber Goretzka ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, der sich da schnell mal wieder ranarbeiten kann und auch mal Laimer verdrängen kann oder dass sie sich mal ab und zu abwechseln. Aber für den Preis kann man Laimer auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt in letzter Zeit wird er sehr viel gehypt, hat der Tobi auch schon gesagt am Anfang. Deswegen glaube ich, dass man den ordentlich overpayen müsste, falls er auf den Markt kommt. Da würde ich trotzdem langsam machen. Also wenn man ihn schon hat, ist cool, dann auf jeden Fall behalten. Und wenn er auf den Markt kommt, dann moderat bieten, nicht komplett all in Laimer gehen. Also er wird auch, wenn er spielt, auch am Anfang jetzt spielt oder auch länger spielen wird, wird er bei Bayern nicht die übermäßigen Punkte auf der Position machen. Das ist einfach die Position, die am wenigsten Punkte abwirft, weil Kimmich alles macht. Und ja, deswegen da auf jeden Fall nicht so viel investieren. Dann haben wir die Zehnerposition. Da ist Musiala sehr sicher gesetzt, vorne Müller auf jeden Fall. Und Coman sehe ich dann auch als erstes von den Coman, Gnabry, Sané von dem Trio. Danach ist Sané und Gnabry 50-50 Stand jetzt. Also ich fand erst Sané viel cooler, aber so was Tuchel jetzt über Gnabry gesagt hat, wie er sich im Training gibt, wie er sich in den Testspielen gibt, ist es auch sehr gut momentan und hat auch in den Testspiel gegen Liverpool heute im Tor und Assist gemacht. Also muss man auf jeden Fall mal beobachten. Aber ich glaube, hat man auch schon oft gehabt in den Kickbase-Saisons, dass es nicht sicher war, wer da spielt. Aber die drei allgemein sehr, sehr gute Spieler sind und auch ihre Punkte machen werden, auch wenn sie nicht Startelf-Spieler sind, allein durch Einwechslungen oder Rotation, weil die eben immer eine hohe Belastung haben. Und vorne haben wir dann Gnabry momentan als Sturmspitze oder Tell, je nachdem, ob der fit ist und ob er seine Leistung bringt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kane noch verpflichtet wird. Und wenn nicht, dann brauchen sie auf jeden Fall noch einen richtigen Stürmer und werden da auch noch irgendeinen Ersatz holen, wenn sie Kane aus irgendwelchen Gründen nicht bekommen würden. Aber ich gehe mal von Kane aus und dann spielt er auch sehr sicher. Bei Dreierkette würde das alles eigentlich so bleiben, nur dass dann eben Upamecano spielen würde als rechter Innenverteidiger oder Pavard, falls er bleibt. Und dann kann sein, also ich gehe mal davon aus, dass ein Coman den rechten Schienenspieler gibt vor Masraoui momentan noch, weil, wie schon gesagt, Tuchel nicht so angetan von Masraoui ist und Coman das auch sehr, sehr gut gemacht hat unter Nagelsmann. Aber ich denke, also ich gehe eh von Viererkette aus. Allgemein würde ich von der Rechtsverteidiger und Rechtsinnenverteidiger, je nachdem welches System, von der Position abraten. Und die Achterposition neben Kimmich ist auch sehr schwer zu predikten. Und den guten Müller, der immer ein Dauerbrenner ist, ich glaube, die Saison kommt jetzt langsam, wo ich ihn mir persönlich auch nicht kaufen würde. Auch unter Tuchel, wo das Leistungsprinzip nochmal ein bisschen wichtiger ist. Auch wenn Müller für das Team wichtig ist, ein Lautsprecher ist aller Rode, nur im offensiven Bereich, hat es auf jeden Fall sehr, sehr schwer momentan. Als Hidden Gem habe ich Tell. Es gibt noch ein paar günstige Spieler bei Bayern, die jetzt gut in den Testspielen spielen, aber die werden über die Saison nicht allzu viel Relevanz haben und Tell ist einfach jetzt schon ein krasser Spieler, der wird seine Einwechslungen bekommen und wird auch seine Tore machen. Bei Standards haben wir Elfmeter, die momentan Kimmich schießt, oder wenn Kane kommt, schießt er die. Er schießt Kane die auf jeden Fall. Ecken schießt auch Kimmich oder Sané und direkte Freistöße, meistens Sané und macht auch manchmal Kimmich.
Die guten Kimmich-Ecken.
Ja, die sind super.
Der einzige also, Grund, warum ich froh bin, kein Kimmich-Besitzer mehr zu sein.
Ja, es wäre echt schön, wenn die mal jemand anders schießen würde, aber ich glaube, das wird Kimmich weiter übernehmen, zumindest von einer Seite und von der anderen Seite dann Sané. Top 5 für mich, Platz 1. Ich habe mich jetzt trotzdem für Kimmich noch entschieden, weil er einfach der verletzungsunanfälligere Spieler ist. Das Wort gibt's nicht, aber man versteht, glaube ich, was ich meine.
Jetzt gibt's das Wort.
Ja, eingedeutscht. Der Integrierte. Auf Platz 2 dann Musiala. Dicht verfolgt. Auf Platz 3 sehe ich dann sogar Sané. Auf Platz 4 dann Coman. Wenn er keine größere Verletzung hat, das ist immer ein bisschen schwierig bei ihm. Ansonsten dann Gnabry, weil er dann viel für ihn spielen wird. Und Platz 5 habe ich jetzt mal De Ligt genommen, weil der für mich der Verteidiger ist, der am meisten spielt und auch letzte Saison in der Rückrunde einen 130er Schnitt gefahren hat. Und ja, jetzt, wenn er gut angekommen ist, komplett integriert ist und vielleicht ein bisschen stabiler mit Tuchel das System aufgebaut haben für die Bundesliga, auch mal öfter zu Null spielen und dann wird er da auch ein bisschen besser punkten. Und Platzierung, habe ich am Anfang ja schon gesagt, ist für mich erster Platz.
Ja. Ich glaube, da wäre es wie immer edgy, wenn man was anderes sagt.
Edgy.
Ich will von Paul auch seine Top 5 hören.
Von mir die Top 5?
Ja.
Die Top 2 würde ich so übernehmen.
Jo.
Also Kimmich, Musiala.
Sehen wir alle gleich. Und dann bin ich gespannt.
Irgendwelche Neuzugänge würde ich da jetzt rauslassen. Ich weiß natürlich, welche Spieler ich in den Tierlists wohin gepackt habe. Und ich habe nur zwei weitere Bayern-Spieler in die 4000-Plus-Kategorie gepackt. Und das sind Kim und Coman. Ich sehe Kim vor Coman, weil es mir einfach sicherer ist. Bei Coman weiß man ja nie. Das wäre so meine Top 4. Und als fünften glaube ich Gnabry.
Wild. Ich sage auch Kimmich, Musiala, Sané auf der 3, Kim auf der 4, Gnabry auf der 5. No room for Coman, immer verletzt. Der macht nicht mal 3000 Punkte.
Alter, der hat, ich weiß noch, was ich in der Vorbereitung gesehen hatte, 16 Spiele, 3200 Punkte.
Also, was denn? Ja, aber er macht ja nicht mehr. Das ist ja das Problem.
Ja.
Ja, guck mal, wir haben ja geguckt, der hat, glaube ich, in den letzten 6 oder 7 Saisons hat er 2x über 3000 gemacht. Also der hat gar keine Chance für mich, in die Top 5 reinzukommen.
Du wirst schon sehen.
Nee, ja. Ich glaube, die Hoffnung machen sich alle Coman-Besitzer vor jeder Saison und werden immer wieder enttäuscht.
Eine Sache, die mich jetzt noch gewundert hat, weil ich habe jetzt auch in das Testspiel vorhin geschaut und besonders auch in die Ausstellung. Wo war De Ligt denn? Also warum haben denn Kim und Upamecano die Innenverteidigung gemacht?
Ich glaube, es ist einfach Belastung. Ich meine, bei Testspielen, bei der Vorbereitung sind die eh alle auf 110% Auslastung, weil die fit werden müssen. Und Testspiel ist ja auch, wie Tobi vorhin schon gesagt hat, was zum Ausprobieren. Also für mich ist De Ligt safe gesetzt. Ich weiß nicht, ob der vielleicht gleich angeschlagen war oder irgendwas Kleines hat oder halt ein bisschen übersäuert war oder so. Aber normalerweise bei einem normalen Spiel spielt er.
Ich sehe Kim und De Ligt auch ganz klar vorn. Aber das werden viele anders sehen. Für mich ist Upamecano einfach on his day nicht weit von den beiden entfernt. Deswegen, man wird sich das ein oder andere Mal dieses Jahr als Bayern-Innenverteidiger-Besitzer abfacken, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen Upamecano einfach konstant auf die Bank setzt. Das sehe ich nicht.
Upamecano wird der Hummels von Bayern.
Ja. Ja,
verletzungsfrei müssen ja auch erstmal beide bleiben.
Ja, aber ja. Da sind sie ja recht unanfällig. Aber ich glaube auch einfach, dass man Upamecano öfter sehen will, also auch nicht mal bei der Dreierkette ja sowieso. Ja, glaube, auch bei der Viererkette werden wir Upamecano öfter sehen, als wir Stand jetzt denken. Ich glaube, ich würde ihn mir niemals kaufen, auf gar keinen Fall. Und ich würde auch nicht deswegen Kim und De Ligt irgendwie abschreiben, aber ich will da nur ein bisschen vorwarnen, dass man sich da nicht auf 30 plus Einsätze von Kim und De Ligt einstellen kann, meiner Meinung nach.
Sehe ich ganz genauso. Wir haben ja auch schon gesehen, dass Kim auch noch zum Asien-Cup fährt. Und wenn er zurückkommt, vielleicht ist Upamecano dann der beste Bayern-Spieler, den ich hier gesehen hatte.
Wer weiß. Allein da fehlen ja schon 6 Einsätze, wenn die da ins Finale kommen sollten.
Ja.
Da hat er dann schon mal Upa. Also ich finde auch De Ligt, Kim ist ein kranker Spieler, aber auch komplett krank in der Serie A ist es so. Aber es hat trotzdem gerade erst neu gekommen. De Ligt ist schon sehr, sehr gut angekommen. Kompletter Leader in dem Team, neben Kimmich. Und ich glaube auch, dass De Ligt... Deswegen habe ich ihn auch vor Kim gepickt bei der Top 5. Ich glaube, dass der noch mal ein bisschen mehr Einsätze hat als Kim, falls man Upamecano reinrotiert.
Ja, De Ligt ist der Boss. Das kann man so sagen. Also der wird, wie gesagt, ich werde auch bei ihm nicht sagen, dass der unantastbar ist über die komplette Saison. Das sehe ich auch nicht. Aber der wird von allen Innenverteidigern safe die meisten Einsätze sammeln. Trotzdem, und ich bleibe da auch bei wie gesagt, wir spoilern jetzt ein bisschen, aber dem Take, den ich und Paul gesagt haben, ich sehe Kim trotzdem mit mehr Punkten als De Ligt, obwohl er weniger Spiele machen wird.
Hast du nicht vor 1 oder 2 Wochen gesagt, Musiala vor Kimmich? Jetzt hast du Kimmich vor Musiala gesagt.
Ja, ist richtig, aber dann habe ich danach gesagt, ich hätte einfach mehr Bock auf Musiala und ich scheiße auf die 200 Punkte, die Kimmich mehr machen wird, einfach für die Scorer, weil ich mehr Bock auf einen Bayern-Offensivspieler habe. Ich habe gesagt, Kimmich wird am Ende eh die meisten Punkte machen, wenn Harry Kane nicht kommt, aber ich hätte mehr Bock auf Musiala einfach für den Spaß.
Und Kane wäre Platz 1 bei dir?
Ja, also, no-brainer. Kane macht 1000 Punkte mehr als Joshua Kimmich, wenn er kommt.
Digga.
Meine ich todernst. Kane macht 6000 plus. Ich bleib da dabei. Und ich meine das auch nicht als Joke oder als edgy sein. Der macht 6000 plus in seiner ersten Saison, wenn er kommt.
Aber wenn der 6000 plus macht, dann macht er nicht 1000 mehr als Kimmich, glaube ich. Wenn
Kimmich hat letztes Jahr 5-3 gemacht. Ich sehe Kimmich generell mit schwächerem Punktepotenzial als letztes Jahr. Weil er, wenn er vorgezogener agieren wird, glaube ich schon, dass sich das mehr aufteilen wird. Aber das ist alles so spekulativ, wenn die noch einen Sechser holen und so. Wenn ich dann jetzt so reingehe plus Harry Kane, dann vielleicht nicht 1000 plus, aber 800, 900 Punkte sehe ich Harry Kane ganz klar
vor. Ja, ist dann nicht 1000, ja, das...
Ich scheiß drauf, ich sag 1000, weil Tuchel ist jemand, der wird Kimmich auch auswechseln. Das wird Kimmich hassen, aber der letztes Jahr auch schon. Im Endsaisonteil unter den anderen Trainern hat Kimmich jedes Spiel 90 Minuten gemacht. Unter Tuchel sehe ich das anders. Harry Kane macht 1000 Punkte mehr als Kimmich, wenn er kommt.
Kimmich profitiert ja auch von dem Stürmer. Also wie Lewandowski da war und das alles so toll lief in der Bundesliga und Lewandowski die ganzen Tore gemacht hat, hat der Kimmich automatisch auch besser gepunktet. Deswegen würde ich jetzt nicht von den Punkten von Kimmich letzte Saison ausgehen, wenn Kane kommt und 6000 plus macht. Deswegen.
Ja, du kriegst ja Kimmich auch aus Kimmich nicht raus. Also ich glaube nicht, dass er sein komplettes Spiel irgendwie verändern wird. Aber ich gehe nicht mal davon aus, dass sich das überhaupt leicht verändern wird. Ich glaube, Kimmich wird genauso spielen, wie die letzten Saisons gewohnt sind. Und generell hat er auch die letzte Saison speziell auch sehr unter den Teampunkten gelitten, muss man ja dazu sagen. Also ich glaube, die Saison davor hatte er irgendwie einen 180-Plus-Schnitt und jetzt waren es 160, lass mich nicht lügen, 160, 165 irgendwie so.
Ja, über 160, aber ich weiß auch nicht mehr genau.
Ja, ich sehe sowohl Bayern als auch Dortmund nächste Saison noch stärker und dann wird Kimmich, also meiner Meinung nach wird Kimmich einen Ticken besser punkten als letzte Saison.
Ja, das ist wahrscheinlich auch vertretbar.
Ja, besser, glaube ich. Auch.
Ich sag trotzdem, wenn. Dann machen wir jetzt ein bisschen, also wie gesagt.
Nee, lass doch, ist doch cool.
Sag doch einfach.
Ich seh Harry Kane so bei 6-2 und Kimmich so bei 5-4. Da komme ich mit klar.
Okay. 5-2 meinst du?
Nee, 5-4. Okay.
Das sind dann keine 1000 Punkte.
Das ist richtig, ich kann auch rechnen. Manchmal.
Ja. Okay. Junge. Jetzt mach das Ende doch hier nicht so komisch.
Ja, nice.
Erstmal Bayern.
Komisches Ende. Ich hab eine Frage. Brand oder Würz?
Würz.
Brand.
Na klar.
Würz nächstes Jahr Top 5 Spieler in der App. Brand Top 6, 7.
Was sagt ihr zu Thomas Müller eigentlich?
Was habe ich gesagt? Unter 2000 Saisonpunkte. Nee, ich habe gesagt, er macht knapp über 2 oder irgendwie so. Also um den 2000-Punkte-Bereich komplett irrelevant. Würde ich mir nicht kaufen. In keiner Welt, in keiner Liga.
Ja.
Ja, gut, sehe ich auch so, dann passt's.
Jakob, wie viele Punkte macht Alphonso Davies?
Boah, ich finde es immer übel schwer. Ich habe so Punkteschnitt, kann ich was damit anfangen, aber mit Punkten irgendwie, ich habe immer so übel, ich weiß nicht, ich habe Probleme mit Gesamtpunkten.
Ja, aber der Average ist am Ende ja Latte. Das juckt deinen Manager nicht. Das kann man ganz toll sagen, ja, der hat einen 170er Average gehabt, aber hat nur 50 Punkte wegen Kingsley Coman gemacht.
20 aufmachen.
Macht das.
Ich habe ja, kann man
der nicht
machen.
Er macht,
3-6. Nice, da sehe ich mich schon eher.
2-5.
Nee, du hast unter 2-5 gesagt.
Unter 2-5?
Ja. Okay. Ich habe über 4 gesagt.
Boah, über 4 ist auch hart.
Werdet ihr schon
sehen. Also wäre nice, aber unter 2-5, dann wünsche ich ihm ja eine Verletzung. Also wünsche ich nicht, aber siehst du bei ihm eine kranke Verletzung?
Nee, einfach zu gute Konkurrenz. Und der hat die letzten Saisons schon knapp immer nur mehr als 20 Einsätze bekommen. Wenn du jetzt auch noch Guerrero dahinter hast, dann sagst du halt schneller, dass ein Davis bei heute nicht am Start ist. Weiß ich nicht.
Der war auch verletzt die letzten zwei Saisons, mal eine Zeit lang.
Aber ja, genau deswegen ja.
Und bei Coman ist es ja noch schlimmer, das siehst du ja auch nicht.
Ja, und Davis hat auch eben nur diese eine komplett kranke Saison gespielt und danach auch kaum mehr als 120er Average, deswegen. Jo.
Alles ist schwer zu predikten im Kickbase-Universum, das nervt.
Besonders bei Bayern dieses Jahr.
True.
Also ja. Kimmich und Musiala sind ganz nett, Kim und De Ligt auch. Und selbst beim Torwart kannst du schon nicht mehr sagen, dass der safe ist. Also, weiß ich nicht. Es gibt nicht so viele Bayern-Spieler, die ich extrem interessant war, mir in mein Team zu holen.
Aber Sané, Gnabry, Coman hast du jede Saison diesen Dreikampf,
wo ja, du weißt,
was abgeht. Ja. Die werden trotzdem alle gut punkten.
Und es wird dann wie immer sein, die Leute sagen, Coman ist der erste Gesetzte, was ich genauso sehe. Und am Ende macht er die wenigsten Punkte, weil er einfach nie verfügbar ist.
Ja.
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 Ja, das sehe ich leider auch so. Ja. Immer, meistens. Also ich habe zwar Coman zugelost bekommen und im Team, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich kann ja auch die letzten 5 oder 6 Saisons durchschauen, die er gespielt hat, und das ist immer das Gleiche. Deswegen. Ja,
du hast wirklich jede Saison genau dasselbe. Deswegen ist er für mich auch nicht in der Top 5 drin und für mich auch keine Empfehlung für den Start.
Hätte ich den zugelost bekommen, würde ich so die Saison mit dem durchrocken.
Ich weiß, du würdest hier den Hype-Train seines Lebens fahren.
Yes.
Wen hättest du lieber, Kingsley Coman oder Jonas Hofmann?
Boah, das ist schwierig.
Ich weiß.
Nee, dann habe ich lieber Jonas Hofmann.
Ja, fühle ich zu 100%. Und damit schließen wir das Ding hier ab. Das war's mit der dritten und letzten Episode der Teamanalysen. Ich bin euch ganz ehrlich, hat Spaß gemacht. War cool, sich auf die Teams vorzubereiten. Aber ich freue mich auch unfassbar, nächste Woche einfach wieder in Anführungszeichen normale Episoden zu machen. Mit Themen, mit Preview-Shows, mit Spielerempfehlungen. Und dann vor allem, wenn der Saisonstart losgeht, dann ja, so unseren alten Rhythmus wieder drinnen zu haben. Da, ey, das ist so geil. Nächste Woche wird noch einmal random und dann ist einfach schon die erste Woche vorm Bundesliga-Start. Dann geht's schon in Championship rein und so weiter. Es ist absolut geil.
Ja, besonders Championship mal wieder aufstellen.
Oh, ja. Ich habe noch kein Team, ich brauche noch Zeit.
Ich habe auch so kein Team. Ich habe dann schließen wir das Ding hier ab. Ich habe Championship mitgespielt letzte Woche in der zweiten Liga und habe in meinem Auftaktding 1123 gemacht. Schwierig.
Maschine.
Na. Da machst du dieselben Punkte wie in Liga 1. Also das ist, ja. Der erste hatte 2104 Punkte. Das ist so gottlos, Alter.
Also ich finde ja. 1100 in der Liga 2, erster Spieltag ist schon, da hast du ja keinen Liga-Insider, du hast ja nicht so diese so eine Stütze, wo du weißt, was du aufstellen kannst oder musst. Kein Referenzwert, ist schon okay, 1-1 für den ersten Spieltag.
Ja. Auch krass, was die da an Preisen raushauen in der zweiten Liga. Also geil. 10.000 Euro. Ich will gar nicht wissen, was die bei der ersten Liga raushauen, wenn ich ehrlich bin.
Junge, Alter.
Mit einem Auto wahrscheinlich, ne?
Ist ein Flugzeug geschenkt, ey. Ich sehe es schon.
Da kriegt Platz 2 nicht ein Auto in der Championship zweite Liga oder so. Irgendwie für ein
Jahr. Ja, stimmt.
Ist gerade eh offen. Ja, das Neuwagen für 12 Monate, also wahrscheinlich
Leasing dann. Ja, genau.
Ausdenken, ja. Alter.
So krank.
Zeit, Erster zu werden.
Ja, kann ich meine weiße Mädchenkarre, mein Ford Car hier ditchen, da sehe ich mich. Na gut, okay, dann war es das mit der heutigen Episode. Wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche zur gewohnten Zeit, Mittwoch, circa 18 Uhr wieder hier auf Spotify, Apple Podcast, wo immer der es hört. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit den weiteren Episoden, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und das war's von mir. Die Jungs bekommen immer das Endwort. Haut rein. Ciao, ciao.
Ja, von mir noch schnell kleiner Verweis auf das Video, was heute online gegangen ist mit euer Trikot-Tierlist. Habe ich auch schon kurz reingeschaut. Fand ich auch sehr geil. Und eben morgen unser Tierlist-Video, also das, was ich mit Tobi zusammen gemacht habe, über die Top 25 nach der Top 25, also quasi die Top 50. Schaut da gerne rein und dann bis nächsten Mittwoch.
Ich natürlich wieder hier mit dem Insta-Account fernschuss.pod. Könnt ihr auch gerne folgen, Kommentare schreiben, die Reels anschauen über die neuen Spieler. Auch gerne DMs schreiben, versuchen da möglichst viel zu beantworten. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht hier mal die 5 Sterne auf Spotify voll. Und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram fernschuss.pod. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.